Es ist wieder Zeit für eine Gala im Sneakpot. Wir haben heute die Folge 700. Herzlich willkommen. Dazu besprechen wir für euch den Film Luca und Call Me By Your Name als Double Feature sozusagen. Mit mir hier in seiner Paraderolle als Seemonster, das ist Stefan Giesbert.
Was?
Ihr habt den Film gesehen, deswegen kann der Bob auch reagieren.
Ja. Nee, ich bin schwer verwirrt, aber okay.
Und der Jüngling dort drüben im Pool, das ist Stefan Giesbert.
Was?
So, jetzt bist du dran.
Das bin ich. Und Stefan Giesbert poliert noch seinen blauen Schwanz.
Was?
Haben wir uns alle für den Abend. Ja, Silenzio ja. Bruno.
Silenzio Bruno. Ach stimmt, so wollte ich eigentlich.
Silenzio Bruno.
Ich war dann so verwirrt durch das, wie der Stefan uns vorstellt.
Na gut. Ja, verwirrt definitiv. Kannst du das kurz nochmal erklären, was du worauf du rauswollst?
Call me by your name. Nenne mich mit deinem Namen. Und ich habe
ja, das habe ich verstanden, aber warum hast du den nächsten dann auch? Ach so, weil du
der mich ich da kann auch ja, ich kann hast. Ja, ich kann ja dich dann nicht mit Bobs Namen vorstellen, sondern nur mit meinem.
Ich hätte meinen Namen nennen müssen.
Du hättest mich als dich, ja,
genau. Genau, aber dann hätte ich ja sagen müssen, dass Christoph Perner seinen blauen Schwanz
verliert. Das wäre viel lustiger. Das
hätte ich nicht wollen.
Ehrlich.
Ein blau-grünen Schwanz. So, das Zotigkeitslevel habe ich dann auch schon direkt eingeläutet.
Einen schönen guten Morgen, die ihr jetzt gerade beim Kaffee über blaue Schwänze nachdenkt.
Ach, ja, dann seid ihr hier richtig.
Genau. Ja, seit 700 Folgen im Sneakpot. Der Christoph hat uns letzte Woche beauftragt, Luca zu schauen. Worum ging's denn?
Luca ist der neueste Pixar-Film und es handelt von einem kleinen Jungen, einem Seeungeheuer-Jungen, der vor der Küste von Italien, von Norditalien, von Cinque Terre lebt mit seiner Familie und gelernt hat, dass draußen außerhalb des Wassers alles schlecht ist und gefährlich und dass man da nicht hingehen sollte. Und irgendwann wird er von einem anderen Jungen, den er kennenlernt, dazu verleitet, doch mal an Land zu gehen. Und der andere Junge ist auch ein Seeungeheuer, der aber an Land schon lebt. Und die beiden erleben dann so Abenteuer an Land und begeben sich in die nahegelegene Stadt, lernen dann noch ein Menschenmädchen kennen und bereiten sich zusammen, also zu dritt, auf ein Fahrrad oder eigentlich ein Triathlon. In gewisser Weise ein Triathlon mit Spaghetti essen als Disziplin. Bereiten sich darauf vor und werden erwachsen, kann man nicht sagen, nee, aber werden halt ein bisschen älter. Also es ist eine Coming-of-Age-Geschichte.
Ja. Coming-out-of-the-water-Geschichte.
Ja, genau.
Out-of-Water-Geschichte. Ich dachte auch, dass es auf jeden Fall ein Film für den Stefan ist, weil es geht um Triathlon, wenn auch ein bisschen anderen Triathlon.
Stell dir mal vor, irgendwie Nudelwettessen und dann um die Wette Radberg auffahren.
Ja, also das fand halt gut. Ich fand das gut gemacht, so von der Reihenfolge, dass auch dass es auch so da ist, dass der Übergang immer noch mal so eine extra Schwierigkeit hat. Du frisst dich voll mit Nudeln und dann musst du mit dem Fahrrad direkt als erstes mal den härtesten Anstieg des gesamten Kurses hochfahren.
Ja, ich musste an meinen Bruder denken, als er mit uns in Mainz Triathlon gemacht hat und den Triathlon abbrechen musste, weil er sich zu hart übergeben musste vor Anstrengung. Wie wäre das gewesen, wenn er auch noch zwischendrin Spaghetti hätte essen müssen?
Ich wäre ihm dann noch gar nicht so schlecht gewesen, weil er sich gar nicht so hart hätte anstrengen können.
Kann sein.
Tja.
Ah. Ja.
Christoph, kannst du dich ein kurzes bisschen lauter machen, bitte?
Lauter?
Ja.
Das ist ja ungewohnt.
Oder Mikrofon näher ran.
Turn it up!
Stefan, du wolltest gerade, nee, du wurdest gerade gefragt, dass dir der Film eventuell gefallen hat. Hat er dir denn gefallen?
Also die Triathlon-Teile haben mir auf jeden Fall irgendwie, fand ich auf jeden Fall lustig. Auch wenn dieses Wettessen zwischendurch so mich rausgenommen. Aber es ist ja quasi wie Pasta Party, nur zu spät.
Ja.
Ich mochte ihn schon irgendwie, aber nicht so wie andere Pixar-Filme, die wir schon gesehen haben dieses Jahr. Also.
Nicht so wie der Mexikanische zum Beispiel, das stimmt, ja.
Ja, mit dieser Unterwelt.
Coco.
Coco, genau. Und ich meine auch, Soul weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, wie ich das so jetzt heute empfinde. Aber irgendwie hat er mich nicht so ganz gekriegt, weil es auch zu egal war und dieser Macho-Typi, der sie alle gedisst hat zwischendurch und so, es war alles, nicht alles, aber es war vieles vorhersehbar und irgendwie, also ich weiß nicht, woran es lag, aber so richtig gekriegt hat er mich jetzt nicht. Ich fand ihn nicht schlecht, ich fand, er sah toll aus und so, was Pixar halt kann, also gerade.
Man hat direkt Lust, nach Cinque Terre in Urlaub zu fahren, oder?
Ja, oder auch mal wieder ins Meer zu fahren, also ganz oft diesen Blick von oben auf diese Wasserkante und dann kommt da so eine Welle an, das sah so schön aus, das sah so gut aus.
Ja, das können die halt, das ist.
Also, Wasser ist halt so, ja, kennen sie richtig, aber so, dass Unterwassertiere dann auch die gleichen Geräusche machen müssen wie Menschen, so, ja, nee, wenn du unter Wasser, nee, blöd.
Künstlerische Freiheit, oder?
Ja, geschenkt, aber, ja, wie hat's euch denn gefallen? Wart ihr mehr begeistert? Härter angetan?
Ich mochte die Katze.
Die bösartige Katze.
Die bösartige Katze, die irgendwie was gegen Seeungeheuer hat. Ja, ein bisschen war es auch nur. Nee, aber ich dachte sehr an Grumpy Cat. Im Abspann waren so ein paar Konzeptzeichnungen von der Katze. Und da sah sie aus wie Grumpy Cat. Die lebt ja nicht mehr.
Im Abspann wurde ja praktisch nochmal eine neue Geschichte erzählt. Die war ja fast umfangreicher noch als der eigentliche Film. Das war ja Wahnsinn.
Und das alles nur, um zu diesem Post-Credit-Scene mit dem Onkel zu kommen.
Oh, das habe ich verpasst.
War es nicht viel verpasst. Der Tiefseeonkel, den meine ich. Der war nochmal.
Ja, genau.
Ah, der taucht nochmal auf.
Der taucht nochmal auf, ganz kurz. Der taucht nicht auf, der taucht eher ab, aber er ist nochmal zu sehen.
Okay, ja, gut.
Also ich muss mich Stefan anschließen. Das ist ein schöner Film, der ist, glaube ich, für die Zielgruppe, also so, wenn vielleicht das Interesse für das andere Geschlecht oder generell mal einen romantischen Partner droht, auch einer Freundschaft, die man vorher hatte, die man vielleicht auch für unanfechtbar hielt, dann in den Weg zu treten, weil sich da vielleicht Aufmerksamkeiten und Prioritäten verschieben. Diese ganze Thematik, wenn man vielleicht da gerade drin steckt, so vom eigenen Alter her oder so, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass der einen total abholt. Aber was Pixar früher immer konnte, ist diese Dualität, diese zwei Layer zu machen irgendwie, dass ein Film für die Erwachsenen funktioniert und für die Kinder auch funktioniert. Und hier ist es, glaube ich, eher, oder es ist so mein Eindruck, dass sie haben ein so ein Publikum. Und es hat jetzt auch nicht so die ganze Zeit diese krassen Slapstick-Einlagen, also die sind natürlich drin, aber eigentlich erzählt es halt diese Coming-of-Age-Geschichte und die hat mir, ich meine, das ist bei uns jetzt halt auch, wie lange her, 30 Jahre, 35 Jahre, irgendwie sowas in der Richtung. Das hat mir jetzt nicht so viel gegeben und da war kein so ein zweiter Layer für mich als Erwachsene mit eingebaut, wie das bei Wall-E oder so immer gewesen ist. Und insofern habe ich das so hingeguckt und habe mich die ganze Zeit gefragt, wann kann ich das meiner Tochter vorführen? Aber ich glaube, für die ist so manches da drin vielleicht noch ein bisschen zu gruselig. Aber die ist ja auch noch vom Alter her nicht ganz in dem Alter dieser Jungs. Die sind ja vielleicht so, weiß nicht, 8 oder 10 oder so. Und insofern bin ich bei Stefan abgeholt. So richtig hat es mich nicht, obwohl es optisch und inhaltlich sicher sauber gemacht ist. Aber ich bin da nicht Zielgruppe in dem Fall.
Ging es dir anders, Christoph?
Jein. Also ich finde gerade, dass dieser dass es was für Erwachsene auch ist, finde ich, aber also, sehe ich ganz anders als du. Aber der Hintergrund ist halt auch der, und da muss ich jetzt schon ein bisschen den Bogen zu unserem zweiten Film spannen. Mir war das halt sehr gegenwärtig, dass dieser Film mit Call Me By Your Name im Hinterkopf entstanden ist. Also der heißt ja auch Luca als Referenz auf Call Me By Your Name. Also der Regisseur von Call Me By Your Name heißt Luca Guadagnino. Und nach dem ist dieser Film hier benannt. Oh. Und er spielt ja auch ganz, ganz in der Gegend. Also spielt ja auch in Norditalien. Das Buch, nach dem Call Me By Your Name, spielt sogar da an der Küste. Also es ist dann ja später dann ins, der Film ist ja ins Inland verlegt worden. Aber das, eigentlich spielt es genau da. Und dadurch habe ich natürlich so eine gewisse Erwartung gehabt, dass es jetzt irgendeine queere, Thematik, Coming-of-Age-Thematik bekommt.
Hattest du Call Me By Your Name zuerst gesehen oder erst Luca und aber das schon gewusst?
Ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal Luca angefangen, hatte ich vielleicht so ein Drittel gesehen oder so. Mhm. Und da war mir das alles nicht bewusst. Da war ich dann eher so, ja, wie du es geschildert hast, so, ja, das ist so Urlaubsgefühl und fühlt sich gut an und sieht gut aus und ja, und es ist halt eine nette Geschichte. Und aber nachdem ich dann eben Call Me By Your Name gesehen hatte, jetzt, also jetzt habe ich den zuerst gesehen, weil ich sehr wusste, dass der eben älter ist, habe ich dann eben sowas erwartet, gell? Das so wollte ich dann natürlich auch die Verbindung sehen und habe deswegen eben sehr, also gut, einmal klar, das ist halt so eine junge Freundschaft, kann man rein philosophieren, ob da irgendein auch eine homoerotische Geschichte mit dabei ist, ja, kann man so sehen, muss man aber nicht, finde ich. Aber was ich, finde ich, sehr deutlich war halt, dass es eine Transgender-Thematik gibt, eben dadurch, dass die ja ihre Identität ändern, wenn sie aus dem Wasser gehen. Ne? Und dann eben gerade, jetzt muss ich ein bisschen das Ende spoilern, der Umgang damit, also sowohl der Umgang von der landläufigen Bevölkerung, als auch dann der Umgang von dem Vater von ihr ist das, gell? Der Vater von Julia.
Ich war schon mal im nächsten Film, ja.
Ja, genau. ja, und da ist auch tatsächlich eine Parallele, über die wir gleich noch sprechen werden, sicher. Der Vater hier, der ist ja im Endeffekt so ein Positivbeispiel von wie man damit umgeht. Also es ist ja das ist ein Spoiler, klar, aber so what. Der nimmt halt diese Transgender oder transidente Identen Jungs, nimmt der an, wie sie halt sind, als Personen, als Menschen. Oder, nee, nicht als Menschen, als Personen. Menschen sind sie ja nicht. Und das ist eben im Endeffekt so eine Wunschvorstellung von der transqueeren Community, ne? Dass es genau so damit umgegangen wird. Und insofern habe ich dann schon eben diese Thematik in dem Film gesehen. Also für mich ist es schon ganz ein sehr queerer Film, also im Subtext natürlich.
Ja, vielleicht hätte ich es auch so machen sollen, wie Bob, du vielleicht auch, dass man eben erst Call Me By Your Name schaut und danach entsprechend Luca. Um eben auch das anders zu verstehen oder.
Aber also darüber hinaus ist, habt ihr schon, also gehe ich bei euch schon mit, er ist auf der Plot-Ebene, ist er schon viel geradliniger als viele andere Pixar-Filme, die wir gesehen haben. Und er ist schon ein Wohlfühl-Freundschaftsfilm und ein bisschen Abenteuerfilm und nicht viel mehr und nicht viel weniger. Also ist schon, ihr habt schon, da, ich gehe da schon mit, dass das ist jetzt nicht die ganz große Story. Ist schon ein nettes Geschichtchen, was gut aussieht. Das ist schon wahr.
Ja, es ist halt, also für mein Gefühl ist halt irgendwie zu straight. Also ja, es genau, hat nichts.
Ja.
Kein großes dramatisches Hindernis, also selbst Sachen, die sich als vermeintlich gefährlich aufspielen, also wie jetzt, weiß ich nicht, ihr Vater oder so, der ja irgendwie auch eigentlich nur cool ist. Vielleicht war es nicht rafft, was da gerade passiert, aber eigentlich ist es so, jo, ja, okay, das sind halt jetzt zwei Freunde von meiner Tochter und ich helfe halt irgendwie oder die dürfen mitmachen oder ja, was auch immer. Ja. Also.
Ja, den fand ich übrigens cool animiert, den Vater. Der war irgendwie, ja, der immer so die Augenbrauen hochgezogen hat, dass man so ein Auge so sehen konnte, der sagen, so ein bisschen erinnert mich an so einen Wikinger oder so. Mhm. Der war irgendwie cool gemacht, cool animiert.
Ja. Wir kommen aber nicht näher ran, oder?
Nicht so richtig. Ich habe jetzt darüber nachgedacht, ob wenn ich über diese Trans-Thematik, die Christoph da jetzt reingeworfen hat, wenn ich da so nachdenke, was das dem hinzufügt, dann fügt es im Film sicherlich eine Zielgruppe hinzu und sicherlich auch eine Aussage. Aber hat es dem Film, also wenn man die da so nicht sieht, diese Thematik, ja, aber wenn man da jetzt nicht sensibilisiert ist in irgendeiner Form und sich denkt, oh ja, das oder irgendwie draufgestoßen wird, weil man es vorher irgendwo liest oder gesagt kriegt oder so. Ich habe da jetzt nicht tiefer drüber nachgedacht, über diese Dings, weil es ja auch so eine Geschichte ist, die man schon in anderen Zusammenhängen tausendmal gesehen hat. Leute sind irgendwo, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne, undercover, also eben versuchen nicht aufzufallen als das, was sie eigentlich sind. Da gibt es 1000 Millionen Spionenfilme, wo irgendwelche Leute, was weiß ich, sich als wer anders ausgeben, als der sie sind und nicht enttarnt werden dürfen. Was anderes ist es ja hier in dem Sinne auch nicht. Klar, die verwandeln sich, das ist dann nochmal anders, aber im Wesentlichen gibt es ja eine Möglichkeit, wie man sie enttarnen kann und das darf nicht passieren. Und insofern folgt das hier dann auch solchen Mechaniken von, also man kann es ja sagen, die dürfen nicht nass werden. In dem Moment, wo sie nass werden, verwandeln sie sich zurück und dann
werden sie grün und blau.
Werden sie grün und blau und der Schwanz kommt wieder zum Vorschein und die Haare werden wieder zu lustigen, ja was eigentlich.
Es soll aussehen wie Kiemen, aber es sind ja irgendwie Haare, oder?
Es sind so korallenartige Dinger, keine Ahnung.
Komische Algenschuppen, Kiemen auf dem Kopf.
Kopfdinger, so. Und ja, aber ich finde, es hat der Geschichte auch irgendwie, also der Part war so ein bisschen auch egal für die Geschichte. Also das war so zwischen diesen beiden Jungs und dem Mädel und dass er quasi mehr Freiheiten will, als seine Eltern ihm zugestehen, dass er raus möchte und dahin, wo sie immer sagen, dass er nicht hingehen darf, weil da die Gefahr lauert. Das kannst du ja auch auf 1000 andere Dinge projizieren. Was weiß ich, das Dorfkind, das mal in die Stadt möchte oder so und die Eltern sagen, nee, da sind, was weiß ich, da wartet der Drogendealer an jeder Ecke. Also du kannst ja beliebig viele Parallelen finden für diese Art von Coming-of-Age-Geschichte. Und ich habe das eher so gelesen. Ja, ich kann da jetzt, wie gesagt, nachdem du das gesagt hast, habe ich jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht, ob mir das noch was dazu fügt zu dem Film und ob ich ihn dann jetzt gleich viel besser bewerten muss, als ich das eigentlich vorhatte. Aber irgendwie, Stefan hat es so schön gesagt, wir kommen nicht näher ran. Ich komme auch nicht näher ran. Also schwierig.
Okay, dann lass uns doch mal Punkte geben, oder?
Ich gebe 7,5. Das Gefühl hat schon überwiegt. Also ich habe ja eigentlich nur kritische Sachen gesagt, aber dieses gute Gefühl und auch die der Look, das überwiegt für mich schon.
Bob? Ja. Ja, ich bin auch bei guten Punkten, weil es ist ein unterhaltsamer Film. Aber um jetzt in so Wally-Regionen zu kommen, wo ich 8, 9 Punkte, 10 Punkte irgendwo rausholen würde, da sind wir nicht. Und insofern bin ich auch bei, ich sag mal, 7,0.
Ja, da sind wir alle nah beieinander. Also ich bin auch, also ich finde alles, ja, es ist ein schöner Film, er sieht schön aus, sehr straighte, nette Geschichte, die nicht wehtut. Ja, und ich finde den Umgang mit diesem Transgender Subtext, vor allem in Zusammenhang damit, wie eben dann in der Auflösung damit umgegangen wird, finde ich sehr erfrischend und schön und vor allem sehr sehr krampflos, sehr unkrampfig.
Ja, aber genau das, finde ich, ist irgendwie, das behandelt das Thema ja dann aber auch nicht richtig, ne? Also es ist eine Utopie, okay, so kann man es vielleicht lesen.
Ja, ja, klar.
Aber es ist halt auch so kinderfilmmäßig. Also das Große, was dann noch droht, löst sich dann einfach so puff, in Wohlgefallen auf.
Ja, ja, hast recht.
Und ich habe gedacht, so jetzt haben wir da nochmal ein Thema, wie geht das denn? Oh, vorbei. Ups.
Ja, sehr leicht gelöst. Ist eine Utopie, natürlich.
Fand ich dann fast noch so ein bisschen davon gestohlen. Eine lustige Analogie mit dem Namen fand ich aber dann doch noch. Ich musste an der Pate denken. Weil wir sind die ganze Zeit in Italien. Also man hat immer so dieses italienische Dings und manche, der Typ, der Vater guckt immer so böse, da könnte man auch an Mafia denken. Und dann heißt die Figur Luca und schläft bei den Fischen. Also.
sehr gut, stimmt. Übrigens noch eine Namenssache, der Ort heißt ja Porto Rosso. Das ist übrigens tatsächlich benannt nach dem Film Porco Rosso, der von Daniel auch schon im Spätfilm besprochen wurde. Von, wie heißt diese Gimli? Ghibli? Ich weiß
Ghibli,
nicht.
Ghibli, ja.
Irgendwie sowas.
Ghibli. Ne?
Ja. Ihr wisst, was ich meine.
Ghibli, wie auch immer.
Das mit den wie war das? Lieber Schwein oder Faschist? Da kommt auch diese Frage her aus diesem Film. Aber wenn ihr das da genaueres hören wollt, dann hört den Spätfilm dazu. Da haben wir wenig Ahnung drüber.
Ja, da kennen die sich besser aus. Ich habe gerade gesehen, dass dieser Onkel Ugo von Sacha Baron Cohen gesprochen wurde. Das ist ja lustig.
Ach, siehst du mal. Aber Onkel Ugo ist doch der Tiefseehai,
oder? Tiefsee-Onkel, ja.
Sehr gut.
Hat nicht so viele Anteile gehabt.
Aber wenn, dann ist das sehr cool. Ich gebe übrigens 8 Punkte, um das noch anzufügen.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, Silenzio Bruno und trinken.
Ja, trinken wir erstmal.
Gut, dass du es sagst, ich wäre jetzt einfach zum nächsten Film übergegangen. Ich kann mal schnell Eiswürfel holen.
Bei mir ist ein bisschen zweigeteilt. Ich dachte mir Italien. Und letzte Woche ging, glaube ich, die Negroni Week zu Ende. Und ich habe in der Negroni Week keinen Negroni getrunken, was auch nicht geht. Insofern habe ich hier die Zutaten für einen Negroni stehen. Munich Gin.
Sehr gut.
Und entsprechend Carpano Antica Formula. Und Campari natürlich. Aber ich habe auch noch eine Flasche Wein offen, die ich noch killen muss, bevor sie nicht mehr gut ist. Den hat man vielleicht in meiner Instagram-Story gesehen. Den Riesling vom Lös. Vom Wittmann.
Vom Lös?
Ja, der heißt vom Lös, von der Lage, die Lage heißt so, weil da wahrscheinlich Lös im Boden ist, ne?
Da wird sicher Lös im Boden sein.
Ja, es ist ein fantastischer Riesling, den ich sehr weiterempfehlen kann.
Ich habe heute erst im Lös rumgebohrt.
Hättest du mal ein paar Trauben drauf anbauen sollen.
Da die Kinder haben keine Windeln mehr, gell? Ja, gut.
Das hätte nichts gebracht, wenn ich da Trauben drauf angebaut hätte, weil wenn ich da bohre, dann ist da 2 Wochen später keine Vegetation mehr, weil dann der Bagger alles weggerissen hat.
Ja.
Du kommst immer als Letzter vom Bagger.
Genau, ist so.
Ja, bei mir sind hier wahrscheinlich auch gerade so Leute wie du unterwegs. Wenn ich hier immer aus meinem Homeoffice aus dem Fenster schaue, dann schaue ich hier auf eine große Wiese, die demnächst auch bebaut werden wird. Und in den letzten Wochen war jetzt immer so ein Mercedes-Sprinter, aber von irgendeiner anderen Marke, keine Ahnung, so ein Peugeot-Ding. Das ist hier so über die Wiese gefahren, so richtig schön, während es so hart geregnet hat, sind die da mit diesem Ding auf der schlammigen Wiese umhergefahren, wo ich immer dachte, na, mal sehen, ob ihr da wieder rauskommt. Und dann bauen
Kann
die sich
Kann auch Spaß immer, machen, oder?
Ja, bestimmt. Dann bauen die sich da immer einen Tisch auf, also die holen dann irgendwie Zeug aus und dann bauen sie sich einen Tisch auf und dann laufen sie da in der Gegend rum und dann hämmern sie so komische Pflöcke irgendwo in den Boden und dann gehen sie wieder zu dem Tisch zurück und machen irgendwas und dann nächsten Tag sind sie dann 100 Meter weiter und also das sieht so aus, als ob irgendjemand Bodenproben oder sowas nimmt, weil
so wie unser Bohrteam, genau.
Ja.
Was ja tatsächlich bei euch auf genau diesem Feld auch schon gebohrt hat, habe ich ja gesehen.
Ach, siehst du mal. Ja, die machen ja schon seit 40 Jahren rum, dass sie das bebauen wollen. Jetzt scheint es endlich mal loszugehen, aber ich weiß nicht, demnächst werde ich immer irgendeine alte römische Tonscherbe verstecken und dann hört das wieder.
Oder eine tote Eidechse.
Ja, irgend sowas.
Was hast du?
Wir hatten mal so eine Öllampe irgendwo gefunden. Die könnte ich dir vielleicht leihen.
Cool.
Sehr gut. Okay, wir waren irgendwie vom Thema abgekommen. Was trinkt ihr denn?
Ja, ich hatte stand vorhin so vor meiner Bar und hatte eigentlich Lust, eine Spirituose zu trinken und dachte so, was ist denn, ja, habe ich irgendeine italienische Spirituose und hab's geguckt, ob irgendein Gin aus Italien ist. Bin auf keine Idee gekommen, hab dann nur Borghetti und Ginar gesehen und jetzt trinke ich auch wieder Ginar. Und jetzt, als du angefangen hast zu erzählen von dem Negroni, ist mir auch aufgefallen, dass der Gin ja nicht italienisch ist. Und dachte so, warum hast du es denn nicht mit Grappa gemacht? Und dann ist mir eingefallen, ja scheiße, Grappa hätte ich auch gehabt. Bin ich nicht drauf gekommen vorhin. Naja, so trinke ich halt jetzt Gina. Aber Gina mögen die Leute halt auch.
Ja, vor allen Dingen, wenn sie Inseln haben.
Ja, genau.
Ja, ich hatte letzte Woche Besuch von einem Arbeitskollegen und zum Cocktails trinken. Er musste am nächsten Tag wieder arbeiten. Ich habe ja Elternzeit, das war ganz schön. Und trotzdem hatte ich viel härter einen hängen am Schluss als er. Ich weiß überhaupt nicht warum, aber irgendwie
weil
Kinder, das schlaucht
du Elternzeit hast.
Ja. Ja. Du hattest diese Begrenzung nicht im Kopf, die er hatte. Und das hat wahrscheinlich den Unterschied gemacht, oder?
Ja, gut, aber er kann ja notfalls ausschlafen. Ich werde durch die Kinder einfach geweckt. Also der ist dann auch nicht mit, nee, ich bleib heute liegen, sondern nee, jetzt hier Kita fahren und so. Ja, jedenfalls habe ich ihm den Rest von meinem Riesling-Wermut mitgegeben, weil irgendwie nur noch eine Pfütze drin war und seine Freundin total auf so Wermut-Sachen steht. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt kannst du dir heute endlich wieder eine neue Flasche Wermut aufmachen. Eigentlich wollte ich schon vor 3 Tagen machen, hab's dann irgendwie nicht gemacht und nicht dran gedacht. Ja, und habe mir dann eine Flasche Punta Mes jetzt eben mit in den Keller genommen und natürlich erstmal einen Negroni gemacht, weil das passt ja auch zu einem norditalienischen Film. Und ja, jetzt natürlich auch Negroni. Was jetzt keine große Überraschung ist, ich muss es
sagen. Ah, das ist wirklich sehr italienisch, was wir hier. Das ist wirklich, sieht gut aus, was wir hier trinken.
Ja, und hier Punta Mes, Campari, das ist ja quasi vor Ort.
Genau. Und auch keine Mogeleien diesmal, sonst kommt der Bob dann manchmal mit so gemogelten Sachen. So, ich trinke einen Weißwein, der ist zwar nicht aus Italien, aber ich habe an Italien gedacht, als ich ihn gekauft habe. So. So Erklärung macht der Bob ja gerne.
Ich hab heute unsere Folge über Major Grom gehört, wo ich Gimle trinke und das als englischen Wodka mit Wacholder verkaufe.
Ja, genau, solche Mogeleien.
wo der Bob die ganze Zeit über den Film schwärmt und dann 6 Punkte gibt. Das war auch sehr lustig. Deswegen war ich heute eigentlich auch sicher. Mehr als 6 Punkte gibt der Bob nicht. Er findet ihn eigentlich richtig gut, 6 Punkte.
Tja, ja, wir müssen ja unvorhersehbar bleiben. Das ist ja.
Ist das so?
Das muss ja spannend sein.
Gar nicht.
Ja, sonst kannst du ja ausmachen hier die Sendung, wenn hier nichts passiert.
Ja, dann machen wir es doch jetzt mal spannend bezüglich unseres zweiten Films.
Call Me By Your Name, worum ging's?
Es ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Ohne Seemonster, eine Realverfilmung. Mit Timothy Chalamet, oder heißt er Timothy? Ich glaube, ich weiß nicht, woher der kommt. Ist egal, ich nenne ihn Timothy Chalamet. Und der ist ein Teenager in Italien mit amerikanischen Wurzeln, aber die so sehr multilingual ist die Familie.
Amerikanisch-französisch, glaube ich.
Ja, genau, irgendwie sowas. Also spricht auch ganz viel Französisch mit seiner Freundin und ja, ist. Naja, auf jeden Fall, die sind da eben da auch in Norditalien auf so einem Landgut, er mit seiner Familie und er wird so langsam erwachsen und hat so ein sexuelles Erwachen. Und es kommt ein Student zu ihnen und wohnt, ich glaube, 6 Wochen bei ihnen, der ein bisschen älter ist oder ja schon deutlich älter ist. Und da entspinnt sich dann zwischen
17 und 24 sollen die Figuren alt sein.
Ja. Und zwischen den beiden entspinnt sich dann eine homosexuelle Beziehung. Und parallel hat er aber auch noch eine heterosexuelle Beziehung zu einem jungen Mädchen oder zu einem gleichaltrigen Mädchen. Oder so, ja, nicht so ganz parallel, so kurz davor, so halb überlappend.
Ja, so durcheinander.
Ja.
Ja, ich würde sagen, sexuelles Erwachen und sich ausprobieren ist da, glaube ich, so das Thema, ne?
Genau.
Und dann schnuppert man da mal so rein, was da so geht, in alle Richtungen. Ja, also ich weiß nicht.
Ja. Nee, alles richtig. Das war, ich habe nur schnuppern und dann habe ich Bilder im Kopf gehabt und das war alles so durcheinander.
Hattest du schon wieder einen Pfirsich im Kopf und dann ging's los. Schon klar. Ja, wie fanden wir das? Christoph, du hast ja gesagt,
dass, nee, dass wir die... Fangt ihr an. Also grundsätzlich muss man sagen, der Film ist ziemlich hoch gefeiert. Der ist von 2017, ist sehr hoch gelobt. Hat auch mindestens einen Oscar gewonnen, ich glaube für adaptiertes Drehbuch.
Bestes adaptiertes Drehbuch, ja.
Und für praktisch alle anderen Oscars nominiert, so ungefähr.
Gefühlt, ja.
Und ist ziemlich hochgejazzt, aber zum Teil auch kontrovers. Jetzt die Frage, haben wir auch eine kontroverse Meinung dazu?
Wer möchte?
Bob, mach du, komm.
Okay, ja, fang also an. Ich weiß nicht, ob meine Meinung dazu kontrovers ist, das werde ich sehen, wenn ich dann eure höre.
Ja, natürlich, die werden nur kontrovers durch mehrere.
Richtig. Ja, sie ist zumindest.
Wenn du jetzt schon anfängst, gleichzeitig zu schimpfen und zu loben und dir zu widersprechen, dann wird es auch also selber kontrovers.
Ich werde ein bisschen schimpfen und ich werde ein bisschen loben.
Okay, mach mal.
Ich finde ihn nicht so vorbehaltlos mega wie alles, was man so über ihn gelesen hat vorher. Mhm. Die Darsteller sind toll, da gibt's keine Frage, glaube ich. Also sowohl Timothée Chalamet als auch Armie Hammer, als auch die meisten Nebendarsteller, vor allen Dingen der Vater von ihm, sind super. Das Buch, die Buchvorlage, ich habe sie nicht gelesen, da bräuchten wir jetzt Claudia dafür, die hat die mit Sicherheit gelesen. weiß ich nicht, was da anders ist, aber bestes adaptiertes Drehbuch, Oscar. Ich finde gerade, dass das Drehbuch, ich habe ein bisschen was danach noch dazu mir angeguckt, und vieles von dem, was im Drehbuch steht, hat der Regisseur wohl noch massiv ausgeschmückt. Das ist auf jeden Fall was ich in mehreren Stellen immer wieder gesehen habe. Und es ist genau das, was ich dem Regisseur hier vorwerfen würde. Dass er sich in endlos ausgewalzte Schwelgereien in irgendwelchen Bildern, die nichts zum Thema beitragen. Stundenlanges Fahrradfahren. Dann halten sie
am
an.
Wasser liegen.
Dann hört die Musik auf und sie halten an beim Fahrradfahren und dann sagen sie irgendwas zueinander, sowas wie, bist du bereit? Und dann fahren sie wieder los. Und dann fahren sie. Und dann fahren sie. Und dann fahren wir nochmal über diesen Platz und dann fahren wir nochmal über diese Wiese und dann fahren wir da lang.
Das passiert aus.
Ja, für 2 Shots sieht es gut aus, für 15 nicht.
Und ja, ich finde, man gerät dadurch in so ein Urlaubsgefühl, schwelgen, sich treiben lassen, Zeit spielt keine Rolle. Dem
Zeit,
fand's gut.
Ja, aber Zeit spielt keine Rolle. Ja, euch bei eurem Urlaub spielt Zeit keine Rolle, aber bei mir, wenn ich irgendwann auch ins Bett gehen will, ja, dann erzählt es doch einfach in 1,5 Stunden. Schneid die
Hälfte
weg.
Er war schon lang.
Ich habe auch ganz oft so einfach skip, 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 skip. Oh, sie reden ja nicht mehr. Skip, 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 skip. Okay, alles klar.
Weißt du, dann fahren sie in irgendeinen Teich, gehen wir baden, dann fahren sie in irgendeinen Teich und dann gehen sie in den Teich rein. Man sieht nicht, wie sie in den Teich reingehen. Man sieht nur so einen Kameraschwenk über den Teich. Ein Kopf guckt rechts raus, ein Kopf guckt links raus. Der Teich ist sonst voller Algen, Schlick, Scheiß, irgendwas. Die Kamera schwenkt da einmal so drüber. Der Teich ist nicht mal besonders hübsch. Der ist auch voller Siff. Nächster Schnitt, sie sind wieder zu Hause. Was erzählt mir das? Warum? Also, dann lass ihn wenigstens irgendwas sagen oder irgendwie, keine Ahnung, miteinander interagieren. Aber ja, ihr wart baden. Okay, gut. Das hättest du auch in einem Nebensatz sagen können.
Genau, oder wenn sie ohne Hose baden wären oder sowas. Also wenn,
ja, egal, oder irgendwas, sowas wenn, da, aber, dass sie sich nochmal Blicke zuwerfen oder was irgendwie das nochmal voranbringt, aber das ist einfach Zeitverschwendung gewesen. Und dann die Art und Weise, wie sich die Figuren, also wie sagt man das ich glaube, man nennt es Blocking, also wie eine Szene den, oder wie die Schauspieler den Raum in der Szene nutzen. Möglicherweise ist das der falsche Begriff, aber die verhalten sich teilweise so, dass du das Gefühl hast, der Kamera und Regie wollten jetzt unbedingt besonders kunstvoll wirken, aber das sind keine Menschen mehr. Also das ist dann nur noch so artifizialisiertes Getue. Ja. Ein Beispiel, wie sie zum Beispiel immer mit ihren Fahrrädern in die Stadt fahren und dann immer 300 Meter vor dem Ort, wo sie eigentlich hinwollen, anhalten und absteigen. Und damit sie dann noch 7 Minuten, ist jetzt übertrieben, aber damit sie dann noch den Rest laufen können, wo du dir denkst, so, Alter, fahr doch bis vor den Laden, wo du rein willst, was soll das denn? Ja, also das sind so, die verhalten sich alle so, dass es mich ständig abstößt, dass ich das nicht glaube, dass sie das so machen würden, sondern dass sie das nur so machen, damit dieser Kameraschwenk über diesen pittoresken Platz in da noch langsamer geschwenkt werden kann, weil sie jetzt gehen und nicht mehr fahren, weil das so sein soll, weil der Herr Regisseur bitte dieses Italien da noch einfangen möchte.
Ja,
und das kam mir so hoch die ganze Zeit, dass ich auch dauernd skippen wollte. Dann gibt's diese eine Unterhaltung an dem Platz bei diesem Weltkriegsdenkmal. Und der eine läuft hinten ums Denkmal rum, der andere vorne, und dann stellen sie sich gegenüber und unterhalten sich.
Nee, da ist dann noch ein Zwischenschnitt. Da stimmt irgendwas mit der ganzen Szene nicht.
Das mag sein. Aber da stellen sie sich 17 Meter aus, ist jetzt übertrieben, aber sie gehen die ganze Zeit so auseinander und laufen so durch die Szenerie und unterhalten sich über unfassbar intime Sachen, mit der sie nicht, weil es ist ja eine homosexuelle Beziehung in den 80ern noch ein bisschen schwierig. Sie erwähnen ja auch mehrmals, dass sie nicht erwischt werden wollen.
Das ist echt sehr untertrieben.
Sie erwähnen ja auch mehrfach, dass sie dabei nicht erwischt werden wollen und dass sie da Probleme kriegen können und so weiter. Aber gleichzeitig stellen sie sich auf den zentralen Platz im Ort 7 Meter auseinander, um sich dazu zu unterhalten und sich da gegenseitig über dieses Ding anzubrüllen. Also,
Ja, aber sie brüllen ja nicht mehr. Sie reden ja dann leise miteinander.
Ja, natürlich, weil da ja nichts, die sind ja alle anderen für die Dreharbeiten alle anderen weggescheucht worden.
Auf die Entfernung verstehst du mich auch nicht, wenn wir leise reden. Egal, über was wir reden.
Das sind aber schwer. Das sind die Sachen, die mich aufgeregt haben. Aber ich wollte ja auch loben. Und,
warte mal, wenn du gerade dabei bist. Dinge, die so unlogisch sind. Da habe ich auch aber zum Teil eher inhaltlich. Die Szene, wo irgendwie er dem Älteren erzählt am Pool, dass seine Mutter ihnen eine spanische Novelle vorgelesen hat. Und der andere weiß sofort, welche spanische Novelle, von der Prinzessin, die, weiß der Teufel irgendwas, lieber stirbt als sonst was. Gibt es nur eine spanische Novelle oder warum ist dem sofort klar, welche spanische Novelle? Habe ich nicht verstanden.
Hatte er die nicht vorher gefunden irgendwie?
Ist das so? Okay, dann habe ich es nicht geschnallt.
Sie hat die doch gesucht, da war doch diese Notiz drin und das Ding hatte er doch und deswegen hat sie das deutsche Buch genommen und.
Na gut, aber zum Inhalt muss ich gleich noch ein bisschen kommen. Aber Bob, was wolltest du noch Positives sagen?
Ja, okay, eine Sache muss ich noch meckern. Die Art, wie sich Armie Hammer auch, also die Oliver-Figur, also der Ältere, von Anfang an in einer Art und Weise, ich weiß nicht, ob der so geschrieben ist in dem Buch schon oder ob das so sein sollte, der hatte so eine Art an sich, auch alle Leute immer anzufassen.
Schmierlappenart habe ich auch geschrieben.
Ja, so auch den Professor, also jetzt nicht nur den Jungen, mit dem er da vielleicht irgendwie mal, an dem er vielleicht ein Interesse hat oder das ganz am Anfang, als er den noch gar nicht kannte, als er den zum ersten Mal sieht, ist der von Anfang an so. Also der ist so eine ganz eigenartige Art hat der an sich, also auch, dass der Professor so cool damit ist, weißt du, dass alle Leute so cool damit sind, dass
der war total
immer jeden
übergriffig. Der war von Anfang an völlig übergriffig allen gegenüber und vor allem eben dem Jungen gegenüber, der ja deutlich viel jünger ist als er. Ja, es wird so dargestellt, es wird irgendwann proklamiert, wie auch immer, dass der 7 Jahre jünger ist, aber ich meine, der Junge ist ein Teenager praktisch zum Zeitpunkt seiner sexuellen Reifwerdung und der andere ist ein Erwachsener. Also die sind einfach überhaupt nicht auf Augenhöhe. Also ich fand das, ich finde den Film
davon
multiproblematisch.
Ich fand ihn einfach nur die Figur, wie die geschrieben und gespielt war oder directed, was auch immer, wo das herkommt, weiß ich ja nicht.
Als die spielen oder so, Volleyball oder sowas spielen, da betatscht den auch so. Oh.
Ja gut, das konnte ich noch so, okay, das sind vielleicht die ersten Annäherungsversuche, da kannten sie sich schon ein paar Tage, da konnte ich noch so irgendwie mit um, aber immer speziell, wenn es mit dem Professor oder der Mutter oder anderen Leuten, die eigentlich für ihn Respektspersonen sein sollten. Weil ich meine, er schreibt seine verdammte irgendeine wissenschaftliche Arbeit bei dem Professor und es von Minute 1 an toucht er die ganzen Leute an. Wenn das in Italien vielleicht so Usus sein mag oder in Südfrankreich oder was, keine Ahnung, aber er ist verdammt nochmal Amerikaner, er kommt da rein, das stimmt was nicht irgendwie.
Ja, und er ist auch ultra unhöflich, gell? Also er hält sich ja nichts, er kommt immer nicht zum Essen, kommt immer zu spät und
ja gut, aber so Leute gibt's, das ist ja okay. Also,
ja, natürlich. Ja.
Entschuldigung. Wenn ich bei meinem Professor bin, der meine Arbeit begutachtet, genau. Also da bin ich zu früh zum Essen, helf, mach, tu
ja, vor allem
alles.
Am ersten und Abend gleich, ja. Also ist,
Okay, ich wollte noch was loben.
Ja, lob mal. Lob mal, bevor ich dann komme,
also, weil speziell
ich lob nicht viel.
Gegen Ende des Films, wenn da so ein bisschen Drive reinkommt, ja, so ab dem Moment, wo, klar, das baut sich so auf und das braucht's vielleicht auch ein Stück weit, auch wenn ich der Meinung bin, es ist mindestens 20, eher 30 Minuten zu weit ausgewalzt worden, aber wenn da so ein bisschen Drive reinkommt hinten, hat dann das mit dem Mädel am Laufen, dann kommt diese Pfirsich-Sache und dann wird irgendwann diese homosexuelle Geschichte ein bisschen drängender und die Abreise, das ist ja das Problem im Hintergrund, dass diese Zeit eben, die sie haben, begrenzt ist und wird das in irgendeiner Form eine Zukunft haben oder ist das nur für einen Sommer und was macht das mit einem, wenn es nur für einen Sommer ist? Da hinten raus hatte dieses Zwischenmenschliche was mich auch angerührt hat und was funktioniert hat, weil wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, die Schauspieler sind an dieser Stelle ohne Schuld sozusagen. Ich glaube, dass das die Regie ist, die das Ding verkackt hat, also für meine Begriffe verkackt hat. Und da gehe ich halt gegen das, was man sonst überall so hört und wie das so hoch gefeiert wird. Und speziell die letzten Szenen, also es ist sehr viel gesagt worden in der Presse über diese allerletzte Szene, über die Credits, wo er vor dem Kamin sitzt. Das ist natürlich toll gespielt, aber mehr kann man dazu nicht sagen, es ist toll gespielt.
Skip, fertig. Ah, was für ein Glück.
Das ist hart, das habe ich nicht gemacht.
Das Maximum an Missachtung.
Ja, nee, das ist wirklich, aber
da passiert ja nichts mehr.
Naja, doch, da passierte schon noch ziemlich viel in seinem Gesicht. Aber,
das hätte ich nicht gedacht, dass es dir so missfällt, Stefan.
Die Rede von dem Vater, ganz am Schluss, also bevor diese Kaminszene, die Rede von dem Vater, da hat er mich gehabt. Also da habe ich wirklich gesessen und habe gedacht so, das ist...
Das war für mich der krönende negative Abschluss.
Nee, das, da muss ich wirklich sagen, die war zum einen gut gespielt, gut geschrieben. Das waren zwei Figuren, die ich glauben konnte und die war gut. Und die hat den Film für mich so ein bisschen rausgerissen aus dem, wie ich mich vorher geärgert habe.
Also
so,
jetzt vielleicht hab ich diese Rede mit dem Vater nicht richtig verstanden, aber ich habe die so verstanden, der sagt doch auch irgendwie sowas, ich habe das so verstanden, dass er halt zu einer anderen Zeit groß geworden ist und wenn er jetzt in dieser Zeit groß geworden wäre, dann wäre sein Weg vielleicht auch dies. Also im Endeffekt, dass er auch eventuell schwul gewesen wäre und das aber nicht ausgelebt hat, weil er in einer anderen Generation ist. Habt ihr das auch so verstanden? Also da schwankt für mich so eine eigene Betroffenheit mit.
Ja, eigene Betroffenheit schon. Eher so das Gefühl mit dem Ausprobieren. Ob das jetzt ein schwules Ausprobieren ist oder ob er einfach zu einer Zeit groß geworden ist, wo man auch nicht, keine Ahnung, 15 Freundinnen hatte, bevor man die eine geheiratet hat. Das war nicht so deutlich. Also für mich schwang es schon stark mit, dass es...
Was großer Quatsch ist, weil er halt Ende der 60er ein Teenager war, gell? Also, oder? Oder rechne ich da was falsch?
17, 3, ah, nee. Anfang der 60er.
Anfang, okay.
Ja, das ist so. Das also, ist unsere Väter.
Ich bin Generation. Da eher bei, ja. ich bin da eher bei Stefan, dass das, also man liest sehr viel darüber, dass das so interpretiert wird, dass der auch schwul sei, so wie du es interpretiert hast. Mhm. Das habe ich aber auch alles erst nachher gelesen und Eindruck in dem Augenblick, wo ich das geguckt habe, war so ein bisschen, dass das offen ist irgendwie. Also ja, er klar, sagt ja irgendwie so, I never had what you two had oder sowas in der Art. Also mit anderen Worten, diese so eine echte Liebe mit jemandem zu haben, auch wenn es nur für eine gewisse Zeit ist, das ist ihm vorenthalten worden. Und ob das dann mit einem anderen Mann oder einer anderen Frau war, ist dann, weiß nicht, kannst du dir denken, wie du möchtest.
Und genau da möchte ich den Bogen spannen zu dem Luca-Film, weil nämlich da der Vater die Identität dieser zwei Jungen oder jetzt vor allem von Luca einfach annimmt ohne Vorbehalte, ohne dass er selbst eine Betroffenheit hat, ohne dass er sich da irgendwie reindenken muss, sondern der nimmt den einfach an, weil er eine Person ist, ja, weil er, ich würde sagen, weil er ein Mensch ist, ja, ist natürlich hier nicht so, weil, ja,
ist ja ein Seemonster.
Ja, Seemonstermensch, wie auch immer, aber wenn man das jetzt auf eine Trans-Ebene heben will, ja, weil er ein Mensch ist, ohne ein Gender. Und das ist ja hier nicht so, sondern hier, der nimmt ihn auch an, ja, das ist ja schon auch, wie du gesagt hast, das ist auch berührend, wie positiv der jetzt dieser homosexuellen Beziehung seines Sohnes gegenüber, also das so aufnimmt und ihm das, dieses Gefühl gibt, so, dass du geliebt bist, du bist angenommen und so, ja, egal, ob du einen Mann oder eine Frau liebst. Aber das wird für mich entwertet dadurch, dass er da seine eigene Betroffenheit wenigstens im Subtext mit reinbringt, wo ich mir denke, so, ja, okay, wie wär's denn, wenn es bei dir, wenn du da keine Story zu hättest?
Also, naja, also, ja, okay, wenn er keines, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich sehe das nicht zwingend so, dass er da eine eigene Story in der Richtung hat. Klar, in dem Augenblick, wo sie dann fragen, dass Mama know, also weiß die Mutter davon, und er überlegt einen Augenblick und sagt dann sowas wie, ich glaube nicht, ich nehme nicht an, dass sie es weiß, oder ich weiß nicht genau, was er sagt, aber das ist, glaube ich, vielleicht der direktere Hinweis darauf, dass er vielleicht auch schwul sein könnte oder innerlich vielleicht dann doch ist. Oder wenigstens bi-curious oder was auch immer, ich weiß es nicht genau. Die Sache, dass er den annimmt als für so homophobe Tendenzen absolut keine Toleranzgrenze hat, das kommt ja schon früher im Film. Da kommen ja irgendwann diese schwulen Freunde zu Gast. Und da brüllt er ja seinen Sohn fast schon an und sagt ihm irgendwie sowas hier, du hast ihn gefälligst zu respektieren und was ist dein Problem mit denen? Liegt es daran, dass sie schwul sind und so, sowas machen wir hier in unserem Haus nicht und so. Also da wird ihm schon relativ klar vermittelt,
dass der Sohn, glaube ich, irgendeine so eine homophobe Verhohnepiepelung übernimmt, die beiden unter sich benutzen, ja?
Und sowas, ja.
Er nennt sie irgendwie Sonny und Cher oder sowas, ja.
Ach genau, ja.
Ja, also genau, irgendwie sowas, und er will dieses Hemd da nicht an. Sie ist ja auch egal. Jedenfalls, er kriegt da relativ deutlich von seinem Vater zu hören, dass Homophobie in diesem Haus keinen Platz hat. Und insofern, da kriegt er sein Signal, dass sein Vater mit sowas eigentlich kein Problem zu haben scheint. Und das sagt der Film schon vor dieser Schlussszene relativ deutlich.
Ja, das stimmt, hast recht.
Möchtest du, soll ich noch was sagen?
Ja, ich muss noch einiges zu dem Ding sagen. Okay. Also ich finde den Film problematisch auf so vielen Ebenen, und es hat mich so zunehmend geärgert. Also ich habe es ja vorhin schon angedeutet, einmal der Altersunterschied, oder ich würde eher sagen, den Entwicklungsunterschied zwischen den beiden, finde ich einfach zu störend. Also die sind einfach überhaupt nicht auf Augenhöhe. Der eine ist fertig mit seiner sexuellen Entwicklung und kommt da als Schmierlappen, der alle möglichen Leute betatscht, da rein, völlig distanzlos. Und der andere ist gerade dabei, sich zu finden. Also es ist einfach, ich finde diese Liebesgeschichte, das ist einfach keine Liebesgeschichte, das ist eher eine Missbrauchsgeschichte, finde ich. Also ich finde es schrecklich. Dann finde ich ganz schrecklich, wie mit den Frauen umgegangen wird. Also warum ist das nötig? Warum muss in diese, ja, ich meine, ich verstehe diese Story, dass er sich ausprobieren will, weil er halt in der Entwicklungsphase ist und dann eben auch was mit einer Frau hat. Aber warum müssen Frauen so schlecht behandelt werden? Also, und zwar von beiden Protagonisten werden, die haben ja beide parallel noch eine Frau, die sie schlecht behandeln, die sie halt vögeln, aber aber am Ende irgendwie im Regen stehen lassen.
Die ihn aber trotzdem die ganze Zeit total hörig sind.
Genau, die
eine Schluss so.
Sagt so, ich nehme dir
für immer.
Ich habe mir das jetzt nochmal überlegt, so wie du mit mir umgegangen bist, und ich nehme dir das nicht übel, wo ich wirklich reingerufen habe, so, du hast aber jeden Grund dazu. Also der hat dich einfach scheiße behandelt, der behandelt alle Leute komplett arschlochig. Also ich fand auch der Junge, der wurde mir immer unsympathischer. Und also für mich gipfelt das dann, das ist nur eine Kleinigkeit, aber es hat so ausgedrückt, diese Pfirsichszene, diese lächerliche Pfirsichszene, die ja im Endeffekt aus American Pie geklaut ist, wollen wir es ja mal benennen, da nimmt er diese Pfirsichkerne und schmeißt die in seinem Raum auf den Boden. Ja, was halt einfach nur ausdrückt, was einfach für ein rücksichtsloses Arschloch das ist, ja. Also, weil wir haben ja auch gesehen, die haben ja Dienstpersonal, gell? Also die haben.
Stimmt, da kommt immer eine Haushälterin,
genau,
und ein Gärtner.
Ja, also glaubst du nicht, dass er diese scheiß Pfirsichkerne aufhebt, sondern das macht dann diese Haushälterin. Also
wenn der sich auch nur bedankt, wenn sie die Tür schließt und nicht, wenn sie ihm frische Klamotten bringt.
Ja, genau.
So, halt, oh, komm,
der
bitte.
Hat so dieses Rich Kid ausgestrahlt, also und es wurde dann ja mit dieser Multilingualität.
Aber warte mal, du kritisierst ja die ganze Zeit Dinge, die erzählt werden.
Ja.
Aber
ja, und
ich muss mich wiederholen, solche Leute gibt es ja. Also warum, was ist daran schlimm, wenn man so eine Geschichte von solchen Leuten erzählt? Also, dass dir die Figur missfällt,
naja,
kannst du den
ja,
Film
natürlich
nicht anlasten, oder?
Ja, was dem Film nicht anlasten, nee, aber eigentlich wird denn der, das weiß ich eben nicht, ich weiß nur, dass die Hauptrezeption des Films eine sehr positive, ist eine romantische Liebesgeschichte. Und
ja, da bin ich bei dir, dass der Film problematische Thema.
Für mich sind halt die Hauptaspekte dieses Films, es handelt von zwei Arschlöchern, die nicht auf Augenhöhe sind, ja, das ist eine Missbrauchsgeschichte, Frauen werden scheiße behandelt, alle anderen, Dienstpersonal wird scheiße behandelt, und trotzdem soll ich das für eine schöne romantische Liebesgeschichte halten? Sorry, ich finde einfach die Protagonisten so scheiße, dass mir das egal ist, ob die eine romantische Liebesgeschichte haben. Und auch Thema Bisexualität, ja, das ist ja so ein Trope im Endeffekt, dass Bisexualität immer bedeutet, dass da Betrug und Gleichzeitigkeit stattfindet, ja. Bisexuell kann ja auch bedeuten, du hast einmal was mit einer Frau und danach hast du was mit einem Mann. Du musst das ja nicht parallel haben. Aber das wird hier so dargestellt, und zwar bei beiden. Was halt Bisexualität überhaupt nicht gerecht wird. Also ich finde, der
es wird so queeren, dieser Film wird, ja.
Der queeren Idee und der queeren Community macht er einfach überhaupt keine, wie soll ich es sagen? Also der macht nicht gut Werbung für die, gell? Also der eigentlich müsste der gehasst werden von der queeren Community, wird er aber nicht. Ich verstehe es nicht, warum. Ich finde ihn so problematisch.
Ja. Ja. Und nicht mal, was er nicht mal hinkriegt, ist eine Tanzszene in einem italienischen Disco vernünftig zu inszenieren. Was war denn das? Was haben die denn da gemacht zu dieser Musik?
Also immerhin nicht auf Beat.
Ja, das stimmt. Sie waren
im Takt.
Auch ganz,
immerhin.
Ja, habe ich auch
ja,
ganz.
Ja, aber positiv. Die Art, wie sie zu dieser Musik getanzt haben, hatte ja wohl nichts mit dieser Musik zu tun. Also jetzt im Sinne von
recht.
Völlig ekstatisches aus, Gehoppel zu irgendeinem Schnulz-Song, wo du denkst so, da ist nicht annähernd genug Energie in der Musik für diese Bewegungen. Also was?
Ja, gut, aber das kann aus der Zeit gefallen sein. Da habe ich genau diesen Gedanken hatte ich auch, als ich das gesehen habe, und habe dann gedacht, vielleicht hat man diese Musik in den 80ern so wahrgenommen. Das kann ja sein. Ja, die hatten noch kein Cradle of Filth gehört und kein Nirvana und nicht die Ärzte und kein Rage Against the Machine. Und vielleicht fanden die das irgendwie so, wie hast du es gesagt?
Treibend.
Treibend, ja. Vielleicht war das treibend. Vielleicht war Duran Duran so treibend, wie wir später Nirvana empfunden haben. Ich weiß es nicht. Das
ja, gut,
können wir, glaube ich, nicht
so, aber jedenfalls, ich saß da vor dieser Szene und dachte mir so, was?
Ja, ich auch.
Was passiert denn da gerade?
Aber ich fand, es sah sehr stimmig nach 80ern aus. Also,
wenn du den Ton weggedreht hast, ja, dann sieht das so stimmig nach 80er aus. Aber wenn
die Musik war
zu
auch
dieser...
Ja, und auch wie die sich bewegt haben. Ich fand es total 80er.
Ja, beides
also,
einzeln.
So bewegt sich doch kein Mensch mehr.
Ja, einzeln, Musik ja, und Ton einzeln, ja,
aber in den 80ern ist einfach scheiße gewesen. Wir müssen es halt anerkennen. Es ist halt so.
Ja, also dann die Shots auf ihn, wie er da sitzt und nicht mit auf die Tanzfläche will und raucht und so, alles toll eingefangen und so, wunderbar, aber
ja, gut gefilmt.
Trotzdem zu lang. Trotzdem ja, da also. Vorne und hinten in jeder Szene einfach 2 Sekunden weg. Und
diese eine Szene, wo du es gerade gesagt hast mit den Hausbediensteten, ich wollte nicht unterbrechen, aber das fiel mir noch ein, das muss ich jetzt noch sagen. Diese Hausbediensteten sind ja auch immer zu so Szenen so eigenartig ins Bild gewandert und mussten dann irgendwie noch interagieren. Da habe ich auch ein schönes YouTube-Video dazu gesehen, wo jemand irgendwie analysiert hat, wie der Unterschied ist zwischen dem Drehbuch, dem Best Adapted Screenplay, das den Oscar gewonnen hat, und dem, was der Regisseur daraus gemacht hat. Und da gibt es eine Szene, da kommt dieser Gärtner nach Hause und hat einen Fisch dabei. Und in dem Drehbuch steht nur drin, Gärtner kommt rein, hat einen Fisch, der in ein T-Shirt gewickelt ist und zeigt ihm unserem jungen Protagonisten und geht dann wieder aus der Szene. So, zeigt ihm den Fisch, geht. Und dann in dem YouTube-Video war dann irgendwie so die Szene, was der Regisseur daraus gemacht hat. Und dann sieht man halt diese Szene nochmal. Er sitzt da unter den Bäumen, im Hintergrund unterhalten sich Leute, die er auch so ein bisschen belauscht. Er nimmt seinen Kopfhörer immer mal ab, um zu schauen, was die reden. Und dann kommt der Gärtner rein mit dem Fisch im T-Shirt und hält ihm den Fisch hin, und wenn man sich ans Drehbuch gehalten hätte, dann würde der jetzt da den Fisch angucken und sagen, hey, geiler Fang, so cool, lecker essen, und dann geht er wieder, aber nein, er geht noch dann so ran an den Fisch und bewegt den Mund und imitiert diesen Fisch, der um sein Leben kämpft und demnächst sterben wird, weil er keine Luft mehr bekommt oder keinen Sauerstoff mehr. Eben zu viel Luft bekommt, den äfft er noch so nach und macht so irgendwie so diese Bewegung von dem Mund nach, und dann geht er so, und das war dann so das Beispiel in diesem YouTube-Video, war wie toll dieser Regisseur ist und was der da noch so ausgeschmückt hat und wie der das noch mit Leben gefüllt hat, damit die Figuren ja, so genau. lebendig und so. Er hat
einfach nochmal gezeigt, was für ein zynisches Arschloch der ist.
Ja, zum einen das, und was ich in dem YouTube-Video dann aber vermisst habe, ist, wie die Szene weitergeht. Der geht dann nämlich, der Dienstbote mit dem Fisch geht im Hintergrund hinten um den Tisch rum, und die Kamera schwenkt wieder vor unseren Protagonisten. Wir sehen den noch im Hintergrund gehen. Dann kommt dann die Dienstmagd, die bei der er sich nur bedankt, wenn er die Tür zumacht, die kommt dann aus der Küche raus, geht auf den Mann mit dem Fisch zu, und das ist auch so, da spielen die einfach Dinge, die niemand so machen würde. Die kommt auf ihn zugelaufen und hilft ihm, diesen Fisch zu halten, so als wenn der Fisch irgendwie ein Baby ist, was man dringend in die Notaufnahme bringen muss oder so. Und dann laufen sie zu zweit, halten sie dann mit 4 Händen diesen Fisch, den er schon 6000 Meter vom Pool dahin getragen hat, aber für die letzten 8 Meter braucht er unbedingt den Support von dieser anderen Frau, die dann zusammen diesen Fisch in die Küche tragen. Und ich guck das im Hintergrund an und denk mir, was macht ihr da? Warum hält die bei den Dreharbeiten niemand auf und sagt, könnt ihr dieses Overacting-Schwachsinn da im Hintergrund lassen? Das macht die ganze Szene kaputt. Nein, das hat er wahrscheinlich extra so angeordnet, dass sie das machen müssen. Was soll der Blödsinn? Genau. Da hat's mir die Zehennägel weggepustet. Du sitzt auf dem Sofa und möchtest irgendwas in den Fernseher schmeißen. Ja, ich weiß nicht, wenn wir da jetzt Punkte... Nee, das ist der zweite Film, wir müssen keine Punkte drin.
Nee, das ist ein Double-Feature, da muss man auch Punkte geben.
Scheiße.
Komm, Bob, gib Punkte.
Ich würde gerne noch irgendwie 2 Sachen sagen.
Oh, Entschuldigung.
Mir ging es insbesondere am Anfang so, vielleicht hatte ich mich dann irgendwann eingegroovt, dass dieser Film so rein auf der filmischen Ebene, also Sound, Bild, Ton, so Arthouse im schlechtesten Sinne war. Szenen so ein bisschen zu lang, ein bisschen zu künstliche Einstellung, ein bisschen zu laute Geräusche, ein bisschen zu quatschige Geräusche, viel zu laut, seltsamer Einsatz von seltsamer Musik.
Ich fand die Musik eigentlich ganz gut.
Dann war es vielleicht auch nur der Sound.
Score, also, fand ich ganz gut, aber...
Ja, also es waren so ein paar Szenen,
wo wir sind halt auch keine Arthouse-Gucker, gell? Das ist schon...
Ja.
Sind auch nicht die Zielgruppe.
Ja. Also vielleicht ist genau das, was wir da gesehen haben, das, was Menschen, die gerne Arthouse-Sachen guckt, dann begeistert. Aber irgendwie jede Autogeräuschtür, jedes Knacken von einem Ast, über den du läufst, viel zu laut zu hören, also mich nervt das als total künstlich. Ich finde das nicht echt. Ich finde das nicht, nicht passend für einen Film. Das ist nur so, wow, guck mal, das können wir auch noch. Und das können wir auch noch. Und da kann ich mir auch noch einen drauf runterholen, weil ich das auch noch auf der Tonspur zeigen kann. Und hier kann ich dir noch ganz lange, du, Bob, du hast ja genug Szenen erzählt, die genauso sind, so zu lang und so. Ja, also da hat er mich ziemlich rausgeworfen, die Story. Ja, ich fand es leider zu lang. Ich glaube, hätte ich vorher nicht den kompletten Wikipedia-Artikel gelesen und gewusst, wie es weitergeht, hätte ich zwischendrin nicht geskippt, sondern ausgemacht.
Warum machst du das denn da?
Ach, nee, okay. Ich hätte ausgemacht. So, ja, nee, ja, warum denn da? Nee, gar keine Lust. Diesen Nervkerl. Aber Schauspiel fand ich auch, wie Bob gesagt hat, bis in die Nebenrollen geil. Also
ja, die waren gut, keine Frage.
Also vielleicht bis auf das Overacting beim Fisch. Das war irgendwie ein bisschen seltsam.
Der Fisch hat sich schon ein bisschen zusammenreißen können, finde ich.
Nee, ja, also diese beiden Personalleute, die wirkten manchmal so, klar, als seien sie froh, dass sie immer in so einem Film drin sind. Aber der Rest war, ja, angenehm zurückgenommen und irgendwie gut gespielt. Also das hat mir echt gut gefallen.
Ja. Diese Italiener, die sich über Politik streiten, die fand ich gut.
Aber auch da, es war zu lang. So, der Gag war durch und dann ging die Szene noch 5 Minuten.
Stimmt.
Ja. Eine Szene am Schluss irgendwo, wo sie in Bergamo sind, kurz bevor er abreist, da sind sie doch gemeinsam in so einem Hotelzimmer und irgendwann steht völlig unkommentiert, die wollen ja immer nicht erwischt werden mit ihrem Homosexualitätsding, steht irgendwann Armie Hammers Figur, Oliver, vollkommen nackt am Hotelzimmerfenster. Und minutenlang steht er einfach so, er wird von hinten gezeigt, aber er steht splitterfasernackt am Hotelzimmerfenster, was so ein französisches Fenster mit Bodentief, ne? Ah, ja. So.
Sehr gut.
Und da dachte ich kurz so, wenn du jetzt nicht auffallen willst, why? So, mein, war eine, sah schön aus, also so vom Kamerawinkel und allem toll gezeigt, aber da hatte ich kurz drüber nachgedacht, so, ihr wollt irgendwie so ein bisschen Low Profile machen und dann stellst du dich da so ans Fenster. Kann man ja machen.
War halt, für seine Schmierlappigkeit war es halt Low Profile. Ist immer relativ.
Genau. Normalerweise würde er sich hinstellen und schwingen.
Genau,
also, alles in Bewegung bringen.
Helikopter.
So heißt das.
Ja, ja.
Ach ja.
Das wäre zu viel gewesen für mein Arthouse-Gemüt. Da wäre ich mindestens irritiert gewesen.
Ja. Na gut, machen wir mal Punkte dran, oder?
Bitte, ihr fangt an. Ich habe so viel geredet.
Also ich, mir haben die Bilder zum Teil gefallen, mir hat die Musik zum Teil gefallen. Aber ich habe es ja alles genannt. Ich finde den Multi problematisch. Ich gebe 1,5 Punkte.
Oh.
Wirklich, wirklich nur so für die Schauwerte. So, es hat mir ein gewisses Urlaubsgefühl gegeben und sah gut aus und klang gut, aber alles andere. Also ja, und die Schauspielerei ist gut, klar, aber nee. 1,5. Mehr ist nicht drin bei mir. Ich finde den, also der ärgert mich und ich finde ihn hochproblematisch.
Mir hat er für 5 Punkte gefallen.
Jetzt hat irgendjemand Musik gesagt, jetzt muss ich schon wieder in die nächste Szene denken, wo das Blocking völlig absurd ist, wo der irgendwie Klavier spielt und der andere kommt in den Raum rein und dann läuft er da im Hintergrund in der Unschärfe umher,
damit
die Kamera sich...
Ich habe unseren Artikel ja schon angelegt und da habe ich genau die...
Du bist gerade im Artikel drin, man hört's.
Nehme ich nicht.
Nee, irgendwas...
Du zerbröckelst gerade ganz schlimm.
Echt? Nee, ja, ich bin...
Ah, jetzt bist du wieder da.
Nee, aber auf jeden Fall, dieses Bild habe ich tatsächlich schon eingelegt in den
Ja, es ist natürlich also optisch total schön, aber warum bleibt er da hinten stehen? Warum läuft er dann da im Hintergrund umher, völlig sinnlos, völlig absurde Abstände? Ja, egal. Also, Punkte. Ich bin total hin und her gerissen. Auf der einen Seite möchte ich auch 1,5 geben, weil da einfach so viel ärgerlich war. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch irgendwie so 7, 8 für den Schluss geben, der mich tatsächlich berührt hat.
Softie.
Und danke.
Das ist ein Sneakbot-Kompliment, oder?
Und irgendwo dazwischen muss ich mich jetzt einsortieren und der Mittelwert wird dem aber auch nicht gerecht. Ich gebe jetzt 4,5 Konfliktpunkte. So, ja, so.
4,5 Konfliktpunkte, okay.
So, jetzt werden wir wahrscheinlich hart gehatet dafür, wie schlechte Punkte.
Ich bitte darum. Come on, bring it on.
Genau. Bitte lasst euch aus in unseren Kommentaren.
Wir haben uns viel mehr Zeit für den gelassen als für den anderen.
Ja, natürlich. Der ist schon irgendwie wichtig.
Gut, so, der Bob wollte für die nächste Woche eigentlich Oats Studios vorschlagen. Dann hat der Christoph gesagt, nee, das sei nichts für mich. Und jetzt erzählt er uns, warum das nichts für mich ist. Oder irgendwie so ähnlich war das. Ich habe es nur so halb
gemerkt. Genau, also das ist eine Kurzfilmsammlung. Und wie ich mittlerweile festgestellt habe, fast alle Kurzfilme sind von 2017. Das heißt, es hätte auch gar nicht in unser Konzept gepasst. auch wenn es jetzt neu in Netflix aufgeploppt ist. Oats Studios, das war so ein, oder ist, nee, man muss eigentlich, glaube ich, wohl eher sagen, war so ein Projekt, eben wie gesagt, 2017 ins Leben gerufen. Die wollten Kurzfilme machen, die eventuell so ein bisschen Testballon jeweils sind für lange Filme. Also da war schon der Hintergedanke, dass aus diesen Kurzfilmen vielleicht mal ein Langfilm wird. Die sind zum Großteil dystopisch, zum Großteil ziemlich gory, und mit viel CGI, zum Teil auch voll animiert. Und was sie eigentlich alle, ja, so gut wie alle gemein haben, ist, dass sie nicht nur offene Enden haben, sondern tatsächlich echte Cliffhanger haben oder sind. Also man muss schon sagen, die ganzen Geschichten, die erzählt werden, zum Teil ist es so, dass die ganze Geschichte, die erzählt wird, nur ein Vorbereiten eines Cliffhangers ist. Also die bestehen nur aus Cliffhanger. Es ist, und ich habe mittlerweile ein, zwei Rezensionen gelesen von damals, wo genau das Leute schreiben, dass sie schreiben so, das ist ja alles ganz gut und schön, aber also die waren, glaube ich, bei YouTube oder so waren die veröffentlicht. Aber noch verstehen sie nicht, was da der Zusammenhang sein soll. Aber das kommt vielleicht noch. Wir sind gespannt. Ja, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, kam nichts. Hat keinen Zusammenhang. Die Filme sind nicht zusammenhängend untereinander. Also bis auf drei, die eben so ein, nee, es sind so ein paar, die so episodenhaft sind. Also wo eben drei sind, die in gewisser Weise zusammengehören und, ja, so what. Aber die für sich dann auch wieder nur ein Cliffhanger sind. Es bleibt so ein, ich weiß nicht, so eine Fingerübung, so eine sehr brutale, sehr blutige, zum Teil sehr dystopische Fingerübung, die mir dann auch nicht viel Spaß macht. Und sieht super aus zum Teil, was aber auch nervig ist, weil es halt nicht nur ich finde, es ist nicht Style over Substance, sondern es ist Style instead of Substance. Also es ist einfach keine Substanz da, es sieht einfach nur gut aus. Das ist einfach zu wenig. Also ich... Seid ihr noch da?
Ja.
Also im Hinterkopf hatte ich immer so ein bisschen dieses Love, Death, Robots. Das ist ja auch eine Kurzfilmsammlung. Aber das
hat mich auch Kurzfilme. Erinnert, als ich es gesehen habe bei Netflix, ja.
Ja,
und ja, aber wenn die aber nicht fertig erzählt werden, das ist halt total nervig. Also
es spielt überhaupt nicht in der Liga, weil es halt gar nichts, es wird nichts zu Ende gesehen, nichts. Also keine Geschichte. Es ist jede Geschichte so, als würde man bei Love, Death and Robots immer nur von einem 20-Minüter immer nur die ersten 6 Minuten erzählen. Also es ist total, echt nervig.
Es ist halt vielleicht, also ich habe es nicht gesehen, aber vielleicht es erinnert mich so ein bisschen, oder es fühlt sich so an, was du sagst, so wie ich versuche, was zu platzieren, wie so ein Pitch, ja, um Finanzierung zu kriegen für irgendwas, aber ich verwechsel das Anerzählen einer Story und das Offenlassen des Endes da irgendwie damit zu beweisen, dass ich es eigentlich drauf habe, was knackig zu verpacken.
Ja, aber also, vielleicht ist es ja genau so als so Pitch gedacht damals gewesen.
Ja, aber dann ist es auch scheiße.
Und
weil ja, wenn ich so einen Pitch sehe, der nur was anreißt und dann aber nicht beweist, dass derjenige, der das pitcht, auch in der Lage ist, die Fäden wieder zusammenzubinden, weil das ist ja, das die
kann,
Kunst.
Kann er mir auf der Tonspur dann erzählen. Also der soll mir irgendwie die ersten 5 Minuten zeigen, so wie es aussieht, und dann erzählt er mir den Rest und dann gebe ich ihm das Geld oder ich kotze ihm vor die Füße und gehe wieder raus.
Ich befürchte, sie haben das Geld nicht bekommen.
Ja, das ist okay. Wenn das so läuft, Stefan, dann wäre das super, dann würde das auch so funktionieren. Das Problem ist, dann sind die Filme nicht dafür gemacht, sie hinterher bei Netflix reinzuschmeißen und sie allen Leuten zu zeigen.
Genau, das ist vielleicht das Problem. Vielleicht ist das wirklich so gedacht gewesen, so, okay, macht mal eine Fingerübung, erzählt mal so die ersten, so den ersten Cliffhanger von eurer Idee, den Rest könnt ihr dann irgendwie in Text schreiben oder in, weiß ich nicht, kommt da vorbei, erzählt es. Und dann ist irgendjemand von Netflix hingegangen, so, hier gibt's irgendwie Bewegtbild, kaufe ich.
Geschichten, voll brutal, super viel Blut, geil.
Genau, ja, es ist Bewegtbild, ich kauf's, ich versende es. Guckt schon irgendjemand.
Ja. Das ist schön, wie wir einfach wahllos, ohne jegliche Hintergrundinformation, einfach Theorien aufstellen.
Das ist doch das, was man seit 700 Folgen von uns erwartet.
Ja, absolut.
Wie das bei Netflix so läuft.
Genau.
Wer Kompetenz will, der geht zu anderen Filmpodcastern. Nicht bei uns.
Genau. So ungefähr. Ja. Gut, also ich habe da irgendwie auch Sigourney Weaver oder sowas gesehen, gell? Kann ich
mich ja, es spielen große, auch Dakota Fanning und noch andere. Also spielen wirklich große mit. Sigourney Weaver, ja, stimmt, gleich im ersten. Aber sie hat das... Reißt es nicht raus, sorry. Ist echt für die Füße.
Gut, haben wir die Zeit gespart, würde ich sagen.
Oh, was ein Glück. Ja. Boah, was hätten wir geschimpft.
Ja, ja, hätten wir böse geschimpft.
Puh. Als nächstes haben wir, zumindest wir beide, Christoph, Bob, du auch, gell, Angriff der Hollywood-Klischees geschaut.
Ja.
Eine Pseudodokumentation.
Würdest du sagen Pseudo? Das ist doch schon irgendwie eine
richtige Doku.
Ja, ich fand's.
Ich meine, die Rolle von Rob Lowe ist das, glaube ich, gell? Die ist halt schon so ein bisschen Comedy-mäßig angelegt, aber.
Aber es ist, also für mich war's, also es hat irgendwie so die ersten 3 Kapitel getragen oder 4 und danach fand ich's langweilig, muss ich sagen.
Ja, ich fand, es tat dann nicht weh. Es hat sich so schnell dann weggeschaut, aber es hat nicht jetzt groß was Neues eröffnet. Aber gut.
Es gibt irgendwie so eine, ich weiß gerade die Webseitenadresse nicht, aber es gibt so eine Trope-Database im Internet irgendwo. Mhm. Können wir später irgendwo einfügen oder irgendwelche Hörer und Hörerinnen schreiben es in die Kommentare. Und diese Trope-Database, ich finde, die hat immer so das Problem, dass sie so voll ist. Also da wird immer alles, was irgendwie in 2 Filmen mal irgendwo aufgetaucht ist, wird dann gleich zum Trope erklärt und dann hast du da irgendwie 8,7 Millionen Tropes drin in der Datenbank, weil irgendwo in irgendeinem japanischen Anime hinten links mal einmal sowas passiert ist, wo irgendwie ein Transsexueller mit einem sowieso und der hatte aber auch noch irgendwie eine goldene Jacke an und einen Apfel in der Hand und sowieso, und da ist das gleich ein Trope, weil das noch in dem 2. Film vorgekommen ist. Ich übertreibe jetzt, ja. Aber und du, wenn du in dieser Datenbank rumklickst, das ist immer so ein bisschen ermüdend, weil man hat so das Gefühl, eigentlich lassen sich die meisten Sachen auf 10, 20, 50 Tropes runterbrechen, aber nicht 2000. Ja, da sind wir dann irgendwo, erkläre ich dann alles zu einem Trope, was irgendwo mal nochmal vorgekommen ist. Das fand ich das Angenehme hier an diesem Ding, dass sie so, greifen sich so die zehn wichtigsten, oder ich weiß nicht, wie viele sie jetzt hier nehmen, ja, aber.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber eben so runter reduziert, runter kondensiert.
Genau. Und
auf das, was sie halt
alle,
jetzt am Relevanz
alles, sind. Was man hier sieht, denkt man so, ja, habe ich schon 2000 Mal gesehen. So ist wirklich
genau,
so.
Ja, nervt wie Sau. Ja,
genau. Und das fand ich den positiven Teil daran. Das hat Spaß gemacht. Und Rob Lowe, der das so, self-deprecating und cringe ja spielt, das fand ich auch nett irgendwie so.
Ja, fand ich auch.
Ja. Aber natürlich war jetzt intellektuell nicht
das
besonders.
Das war keine große Kunst, nee.
Nee, aber es war lustig.
Vielleicht hat es mich auch einfach auf den falschen Fuß erwischt. Für mich war es halt gefühlt irgendwie 3-mal und dann war es immer das Gleiche mit irgendwie anderen
mit anderen Tropes dann halt, ja, aber die sind dann halt schon jeder für und sich genommen genauso einen
Job und das ist auch so und das ist auch das gleiche.
Tatsächlich jetzt nicht mehr viel davon. Ich glaube, ich habe auf dem Klo geschaut oder so.
Eine Stunde.
Ja, halt mehrere Klogänge.
Ach so, ich dachte schon.
Also man kann man ja auch problemlos mal unterbrechen.
Ja.
Und ja, ich fand es war nett.
Kommt bei dir die Kinder nicht mehr rein, wenn du auf dem Klo sitzt.
Ja, und wenn?
Dann müssen sie mitgucken.
Nee, ich glaube, ich habe es tagsüber auf dem Klo geschaut.
Wenn sie nicht da sind.
Genau.
Ich glaube, ich meine TVTropes.org, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, egal. Ja.
Ja.
Also kann man gucken.
Weiter.
Ist ganz lustig.
Kann man so, aber tut nicht weh. Ja.
Tut nicht
aber weh, genau. Ich muss sagen, irgendwie so manche Vorträge, die wir, ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema, bei der Editor so geguckt haben, wo sich halt jemand richtig damit auseinandersetzt. Genau das war nämlich mein Problem, dass es viel zu oberflächlich war an vielen Stellen. Also so, ich glaube, man hätte über jeden Trope 50 Minuten fast erzählen können, wenn man da sich mal Mühe gegeben hätte und mal ein bisschen in Tiefe gegangen bin. Das ist so ein bisschen das, was mich genervt hat.
Wäre aber auch ganz schön öd gewesen.
Ja.
Ja, das ist dann halt andere Zielgruppe, ne? Das ist dann halt so Film-Ultra-Nerds, so.
Ja,
so Film-Podcaster und Typen.
Ja, genau. Vielleicht ist das, weiß ich nicht, über Willems Scream, da gibt's ja genug zu hören.
Oh ja, der Willems Scream war natürlich auch dabei, ja. Den fand ich ja fast schon langweilig, weil ich über den kennt echt jeder, aber okay, gut.
Ja, aber das ist schön. Das schaue ich doch immer wieder gerne.
Ja.
Vor allem dann so, ich finde es vor allen Dingen mal lustig, wenn mir bei einer Erstsichtung eines Films der Willems Scream schon auffällt. Das passiert sehr selten eigentlich. Meistens ist es dann erst so, dass man zum Film zum zweiten, dritten Mal sieht oder von irgendwem darauf hingewiesen wird. Das
ist halt gefährlich, weil es einem den Film leicht kaputt machen kann. Ja? Das reißt einen halt sofort auf die Metaebene.
Ja, das stimmt. Aber ich finde es immer trotzdem irgendwie, ich habe dann immer das Gefühl so, oh, da habe ich aber gut aufgepasst, dass ich den dann so bei einer Erstsichtung gehört habe. Da bin ich immer stolz auf mich. Das ist vielleicht albern, aber so bin ich.
So Sachen kann man dir Freude machen, gell?
Ja, absolut, da kann ich mir Freude machen. Es liegt ja an mir, ob ich den höre oder nicht.
Genau. So, einer von euch beiden hat noch The Forest geschaut.
Na, jetzt kannst du mal raten, wer von uns beiden ständig Sachen schaut. Ob ich das war oder der Christoph.
Ich wollte dir immerhin eine Chance geben.
Danke.
Ja, ich hätte reingrätschen können. Ja, das war ich. Nein, hätte ich still sein müssen, weil der Stefan gesagt hat, einer von uns hat's gesehen. Und wenn du das schon dann zugibst, dann ja, habe ich zu schweigen.
Nee, ist Horror, oder? Hätte ich sowieso nicht angegeben.
Ja, ist Horror. Genau. Das handelt von diesem Selbstmörderwald bei Tokio. Ich weiß nicht, ob ich das.
Oh, dann hätte ich es doch angeklickt. Der interessiert mich immer irgendwie.
Aokigahara heißt der, glaube ich.
Was ist das?
Das ist ein Waldstück in der Nähe von Tokio, in das Menschen gehen, um sich umzubringen.
In Zahlen, die nicht mit Zufall erklärbar sind. Also
genau, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das nur so eine Mythe ist, aber ich glaube, es ist wahr. Also es scheint so eine Tradition in Japan zu sein, dass wenn man sich umbringen will, dann dort und dann hängt man sich da auf an einem Baum. Und gab es zum Beispiel auch so einen YouTuber, vor ein, zwei Jahren, der da drin dann gefilmt hat und dann eben auch dann sich erhängte, gefilmt hat und publiziert hat und so. Und der ist da, ich glaube, es war das Ende seiner Karriere. Ist halt so ein bekanntes japanische Besonderheit.
Es geht irgendwie auf irgendein Buch oder so zurück, dass sie das machen, also. Das,
ja? Oh, okay.
Das, ja, ja. Ich habe da irgendwann mal da gab es noch eine Dokumentation von Weiß, glaube ich, war die gewesen, die ich mal gesehen habe. Also kann man, glaube ich, viel zu aufsaugen im Netz, wenn man möchte, wenn das interessiert.
Und ich meine, das ist natürlich naheliegend, da einen Horrorfilm zu platzieren. Und das ist jetzt ein amerikanischer Horrorfilm. Mit Natalie Dormer in der Hauptrolle. Das
klingt wie billiges Trittbrettfahren, muss ich sagen. Aber erzähl weiter.
Ja. Ich fürchte auch nicht, dass du viel ins Schwärmen kommst.
Ich komme ins Schwärmen von Natalie Dormer, aber das hat nichts mit diesem Film zu tun. Die Story hier ist noch, ich weiß nicht, inwieweit das mit dieser Legende übereinstimmt, ist, dass dieser Wald das erzeugt, dass man sich da umbringt. Also dass man, dass der Wald sowas Übernatürliches hat und die Traurigkeit in den Personen hervorbringt und verstärkt und dass die sich dann umbringen. Also dass der Wald einen dazu nötigt, sich umzubringen. Unsere Protagonistin, gespielt von Natalie Dormer, die hat eine Zwillingsschwester und diese Zwillingsschwester ist in diesem Wald verschwunden und deswegen macht sie sich auf die Reise da nach Japan und um ihre Zwillingsschwester zu suchen, denn da sie ja Zwillinge sind, merkt sie, ob die andere noch am Leben ist, weil sie sind ja verbunden, weil sie sind ja Zwillinge.
Ach so.
Ja, klar. Und,
ein Horrorfilm auf jeden Fall. Da geht man auch alleine in so einen Wald.
Genau. Nee, sie geht nicht allein. Sie nimmt dann einen jungen amerikanischen Mann mit, den sie in Japan noch kennenlernt. Und ich glaube amerikanisch.
Gehst du Wermut nach.
Das ist schon was mich schon gleich ein bisschen gestört hat, diese Zwillingsesoterik, wo ich auch dachte so, was soll denn das? Das ist Quatsch. Zwillinge sind nicht, wie nennt man das? Wie nennt man das? Wenn die über die Psyche verbunden sind.
Das.
Wie auch immer. Und ja, das wird dann irgendwie, das bekommt eine Notwendigkeit in der Story, dass das so ist. Ja, alles geschenkt. Ja, weiß nicht, ob das wirklich nötig gewesen wäre, das so zu erzählen, aber egal. Und sie begibt sich dann halt in den Wald, obwohl sie vorher gewarnt wird von irgendwelchen Japanern, die ihr direkt in den Kopf schauen und ihr sagen, dass sie zu traurig ist und dass sie da auf keinen Fall reingehen darf, bla 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 bla. So, und jetzt wird das halt so ein Gruselschinken, gell, im Wald, nachts zu zweit im Wald und was den Film ausmacht, ist Jumpscares, 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 bis zum geht nicht mehr. Man wird die ganze Zeit erschreckt. Man wird so intensiv erschreckt, dass man am Ende gar nicht mehr erschreckt durch die Erschreckungen, weil man schon weiß, okay, es sind wieder 10 Sekunden durch, jetzt kommt der nächste Jumpscare, 3, 2, 1, da ist er.
Oh, wie ätzend. Schlimm.
Super ätzend, super ätzend, aber eben wirklich so viel, dass es langweilig wird. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte ein ganz entspannte, ruhige Grusel, wir gehen nachts zelten in diesem Gruselwald, wäre wahrscheinlich wesentlich gruseliger gewesen als diese dauernden Jumpscares. Ja, Natalie Dormer, ich stehe nicht auf sie. Ich finde sie einfach wunderschön. Also ich finde sie einfach, die ist einfach wie gemalt. Ich finde sie sexuell gar nicht so, ich finde jetzt nicht abstoßend oder so, aber ist jetzt nicht so, dass ich sie super heiß finde oder so, aber ich finde sie einfach unheimlich schön. Was natürlich einen tollen Kontrast gibt zu diesem schaurigen Wald und so und zu den ganzen hässlichen Hexen, die sie anjumpscaren. Aber das trägt einfach den Film nicht. Also es ist leider, ja, es ist leider nichts erreicht mit diesem Film. Es ist für die Füße. Also Bob, kannst dir sparen.
Das hatte ich auch durchaus nicht anders vor.
Du hast der auch YouTuber gesagt, oh, wenn das der Wald ist, dann muss ich das sehen.
Ja, okay. Nein.
Aber Natalie Dormer ist einfach immer super, also ja. Deswegen kann man es schauen, aber nur wenn man Natalie Dormer Fan ist. Wenn nicht, dann lasst es.
Okay. Der YouTuber, der da reingelaufen ist, den du vielleicht meinst, ist Logan Paul gewesen.
Ja, genau.
Das war nicht das Ende seiner Karriere. Der Typ ist ungefähr 30 Millionen schwer oder so.
Echt? Hat er sich wieder erholt? Das sah nämlich, danach sah das erst so aus. Der wurde, glaube ich, auch gesperrt auf YouTube und so. Also es war ein Karriereknick auf jeden Fall. Ich habe es dann nicht weiterverfolgt.
Na, das ist nichts für deine YouTube-Karriere oder für deine Celebrity-Karriere so gut wie ein anständiger Skandal, oder? Das war doch schon
immer. Ja, das stimmt natürlich.
Nun denn. Wie geht's weiter, Herr Moderator?
Zwischen den Fernen, möchte ich sagen. Fahnen.
Im Wald zwischen den Fahnen lauert noch ein Film auf uns.
Genau, der Bob behauptet, er hätte den Film auch gesehen. Keiner kann sich erinnern, weil im Sneakboard wurde nicht darüber gesprochen. Aber Christoph hat ihn gesehen. Er hat sprach zwischen zwei Fahnen über den Film. Nein.
Genau.
Wermut spricht mir zu aus meinem Kopf.
Ich glaube, ich bin eingepennt und habe damals gedacht, ich gucke den nochmal irgendwann zu Ende und dann habe ich das nie gemacht und dann habe ich nicht darüber gesprochen. Between two ferns, Herr Giesberg.
Dann wäre das doch jetzt deine Chance gewesen, den mit Christoph zusammen zu gucken.
Ja, wenn er mir das vorher gesagt hätte, hätte ich...
Ja, ich habe es nicht gesagt.
Habe ich in IMDb versucht, den Film einzugeben und habe Between Two Perners eingegeben. Dann
natürlich nicht. 4 Millionen Treffer.
Sehr gut. Gibt's nur Pornos. Ja, das ist so ein YouTube-Ding eigentlich, das, was mir nicht bekannt war, was ich jetzt hinterher, habe ich noch 2 Folgen gesehen.
Hast du nicht damals die Between Two Ferns Show mit Obama gesehen? Die ging doch so breit.
Ja, die habe ich jetzt hinterher gesehen, die ist fantastisch. Also die
ist wirklich die wird genau viel Obamacare promoted. Ich weiß, dass ich über die mit Claudia
Obama ist halt auch
geredet
so gut.
Habe. Total.
Also der nimmt ihm halt so die Butter vom Brot, also es ist wirklich krass. Oder er ist auch so lustig, also naja.
An die ist ein Comedian verloren gegangen, das hat man ja auf dem White House Correspondence Dinner auch schon oft gemerkt. Also.
Ja, absolut.
Noch Zeit für eine zweite Karriere, vielleicht geht er doch nochmal zu Saturday Night.
Ja, aber wenn du halt in einem Land lebst, was so vor die Hunde geht und vor allem dein Vermächtnis so vor die Hunde geht, will man da Comedian sein? Ich weiß nicht. Ich glaube, dann will man sich einfach nur zurückziehen und denken so, hoffentlich geht das alles gut.
Ja, wo ist mein Flugticket auf irgendeine Karibikinsel? Lass mich alle in Ruhe.
Genau. Ich habe erst den Film gesehen. Ich kannte das Dings vorher nicht. Und das war vielleicht auch der Fehler, weil ich muss sagen, ich hatte nicht so die Fühlung dazu. Und man sieht dann so diese Ausschnitte aus diesen, wo er halt, also kurz zur Story, der Zach, es ist ein Mockumentary, von diesen Interviews, wo Zach Galifianakis, heißt er so?
Galifianakis.
Ihr wisst, wen ich meine.
Der Hangover-Mann.
Genau, das ist auch so lustig, wie der Obama sagt, das wäre ja wie ein dritter Hangover-Film, das braucht auch keiner. Ganz ehrlich. Der interviewt Celebrities und stellt halt richtig böse Fragen und so, also ist halt rude und
lässt sie nicht ausreden und
genau, ist halt richtig, ist richtig fies und gemein und stellt ihn immer irgendwelche völlig indiskreten und verletzenden und despektierlichen Fragen. Ich weiß gar nicht, ist das, wie ist denn das ursprünglich? Ist das so, dass die wissen das ja, dass sie solche Fragen gestellt kriegen, oder? Ist das alles gestellt oder weißt du da mehr drüber?
Ich weiß nicht viel über die Hintergründe, aber zumindestens, wenn du nicht Gast in der ersten Show warst, sondern in der dritten, fünften, siebten, zwölften, dann ist es einfach deine Schuld, wenn du nicht weißt, dass du solche Fragen gestellt kriegst. Also da hast du hoffentlich einen Agent für, der dir das vorher sagt. Ob es gestellt ist, da weiß ich nichts drüber. Ich würde es fast vermuten, also zumindest bei dem Film vermute ich es, weil da ist ja sehr viel Scripted Comedy dann drin, ja, also wenn das ganze Studio da
abläuft. Und ich finde, das merkt man bei dem Film schon auch. Also ich habe jetzt, wie gesagt, hinterher Obama und Brad Pitt gesehen, das war viel organischer und hat dann auch viel mehr Spaß gemacht. Also in dem Film ist es halt, wirkt es ja gescriptetes Mockumentary und diese Szenen, diese Interview-Szenen werden immer nur angeschnitten, ja, da werden 2 Fragen gestellt oder so. Und dann ist wieder außenrum und das ist so eine komische, krude Story, wo er mit seinem Team, das er auch schlecht behandelt, durch Amerika reist und in einer kurzen Zeit irgendwie eine bestimmte Zahl von Celebrities interviewen muss. Weil ihr sinistrer Chef Will Ferrell das von ihnen so verlangt und so. Also, ja, irgendwie komisch, auch die Will Ferrell. Ist es Will Ferrell? Ich verwechsel den immer mit dem anderen Ferrell. Ich glaube schon, gell?
Ja. Ferrell Williams meinst du nicht, nein.
Ja, da gibt's doch, es gibt doch drei Pharrells.
Es gibt sicher noch mehr Pharrells. Es ist Will Ferrell, du hast schon recht.
Genau. Einer ist der Ire, der Alexander gespielt hat, der heißt doch auch Ferrell, oder? Aber,
oh Gott. Aber, ach, Colin Ferrell, ja. Nee, nee,
Colin,
ja,
Ferrell, oh Gott, genau.
Den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel.
Und dann gibt es aber zwei Komiker, die Ferrell heißen. Nun gut, echt? Also es ist Will Ferrell, der auch immer wieder sich selbst und völlig überzeichnet und es ist alles. Und Galifianakis ist auch so unsympathisch, aber wird ja auch thematisiert, der soll ja auch unsympathisch sein. Es wird ja auch dann irgendwann gesagt, so, ja, alle hassen dich und weil du ein Idiot bist und weiß ich. Ja, ich finde es immer schwierig, Filme anzuschauen, wo der Protagonist so unsympathisch ist, weil er auch unsympathisch sein soll. Ich weiß nicht, ja, im Endeffekt so wie vorhin auch bei Call Me By Your Name. Obwohl ich nicht weiß, ob es so sein sollte, aber egal. Deswegen, weiß nicht, zündet der Film für mich nicht richtig, vor allem, weil ich eben dieses Format nicht kannte. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das Format ist schon sehr lustig. Also ich glaube, da werde ich noch mehr schauen. Aber der Film...
Die Webserie ist auf jeden Fall ein Knaller. Wie das immer so ist, wenn so Sachen dann in Film übersetzt werden sollen, dann funktionieren sie manchmal nicht mehr so richtig, ne?
Ja.
Dann ist das zu viel gewollt und dann geht's nicht. Aber, ja.
Ich meine, klar, da sind so Szenen drin, die für sich schon lustig sind. Also wie eben... Ist irgendwelche, in der Nachbarschaft ist es irgendwie sehr laut, ich weiß nicht, Baustelle oder so, und er will, dass das Studio ganz schalldicht gemacht wird. Man soll nichts hören, soll wie in einem Grab sein. Und seine Assistentin macht dann mit Silikon, macht alle Lücken dicht und so. Und dann kriegen die drinnen halt einen Wasserrohrbruch und es läuft ihnen halt voll wie ein Swimmingpool, weil halt keine Lücken mehr da sind, nirgendwo es mehr rauslaufen kann. Ja, das ist schon lustig, aber es reicht halt auch nicht für einen Film. Also, naja. Nee, braucht man nicht. Schaut euch lieber die Webserie an. Die werde ich mir auch anschauen.
Und hört euch den Podcast an, wo Zach Galifianakis zu Gast ist, bei Andy Richter, wie die Amerikaner sagen. Three Questions with Andy Richter heißt das Ding. Und da war er vor kurzem, ja, ich bin in meinem Podcast so weit zurück, also bei mir vor kurzem wahrscheinlich insgesamt irgendwo im Februar oder so. Ja, nee, schon dieses Jahr, aber irgendwo so vermutlich im Februar wird er da zu Gast gewesen sein. Ah, ich hab's gefunden. 28. Februar. Nee, was? Es ist spät, ich kann nicht mehr gut lesen. 23. Februar.
An meinem Geburtstag.
An deinem Geburtstag war Zach Galifianakis bei Andy Richter zu Gast. In den drei Fragen. Und das ist ein schöner Podcast. Und den kann ich empfehlen. Ich habe, da merkt man, dass das einfach ein grundsympathischer Kerl ist irgendwie.
Nicht so.
Andy Richter.
Nicht so sympathisch hingegen war der Besuch von Captain Kirk bei Jeff Bezos, über den ihr jetzt reden wolltet.
Hast du es gesehen? Oder?
Ich habe nur die Kommentare in unserer WhatsApp-Gruppe gesehen und habe
nicht gesehen.
Ja, ich habe irgendwie den Start geguckt und aufschlagen wieder den Flug in Anführungsstrichen. Da hatte ich dann schon. Ja. Wieder, nee, es war bei uns ein bisschen irgendwie gerade aufregend, weil wir gerade. Ich war gerade erst nach Hause gekommen und musste erstmal irgendwie Sachen wegsortieren und so. Ja, also heute hat der Penismann wieder eine Rakete gestartet, oder? War das nicht die? Mhm.
Ja, so der Penismann hat eine Rakete gestartet und Captain Kirk war im All.
Genau, der älteste Raumfahrer mit 90 Jahren.
90 ist der?
90, ist ja krass, so alt sieht er gar nicht aus, gell? Das ist wirklich erstaunlich.
Nicht, wirklich nicht, ja.
Gut, der wirkte halt also schon mit Danny Crane irgendwie immer wie 90, aber vielleicht hat er sich auch da einfach gut gehalten.
Nee, hat sich wirklich nicht verändert in den letzten 25 Jahren, hat man das Gefühl, gell? Das ist schon krass. Und vor allem, wenn man den neben Sir Patrick Stewart stellt, würde man nicht denken, dass er älter ist. Aber gut.
Was Haare alles ausmachen.
Ja, Patrick Stewart ist halt 80, ne? Irgendwie sowas Moment, um die 80.
Vielleicht ein bisschen mehr auch. Aber ja gut, der ist halt etwas feister, der Shatner. Und das sorgt halt dafür, dass man keine Falten hat und halt dann jünger aussieht.
Ja, wobei bei Patrick Stewart weiß ich auch nicht, ob wir uns nicht im Moment davon leiten lassen, dass wie er aussieht als Picard in der Serie. Da haben sie ihn ja nochmal extra auf nochmal älter gemacht.
Nee, ich habe jetzt an Logan gedacht, aber da haben sie ihn auch auf älter gemacht, gell?
Ja, ja. Mhm. 81 ist er mittlerweile.
Echt alt. Er ist ja auch schon alt, gell? Aber 90 ist halt schon nach Hause. Und ich meine, man hat es auch schon gesehen, als sie da in diesen Vorraum gehen und sich diese Überschuhe ausziehen sollen. War ein bisschen schwierig für ihn, sein eines Bein so hoch zu kriegen aufs Knie, damit er sich
die Schuhe ausziehen kann. Du hast alles geguckt mit Anreise und Einsteigen und...
Ja, ich habe alles. Ich habe schon, als die noch nicht mal unterwegs waren, ich wollte nichts verpassen und ich dachte, es würde früher losgehen. Es wurde ja auch dauernd verschoben. Ich habe, glaube ich, eine Stunde vor Start mindestens, vielleicht auch anderthalb Stunden vor Start gesehen. Und dann eben, wie sie da im Auto hinfahren und wie sie dann eben da in diesen Vorraum und die Glocke läuten und dann einsteigen und ja, und dann halt Start und
sehr kurzer Flug, ja, und Landung.
Ich meine, das ist halt, eigentlich ist das Albern, also ist, ja, kann man darüber diskutieren, wie weit das überhaupt Raumfahrer sind, gell? Ja, die werden über diese willkürliche Linie von 100 Kilometern drüber gehievt und dann fallen sie halt wieder runter. Ja, ist wohl so. Ja,
gut, da oben, du bist halt raus aus der Atmosphäre, gell, das ist dann halt nicht genau. Mehr, das über dir ist das, nicht mehr blauer Himmel, über dir ist schwarz, wie sagen, Shatner ja
was auch wirklich,
bemerkt hat.
Genau, was auch wirklich bewegend war, was er dann gesagt hat, als er rauskam, überhaupt wie er drauf war, als er rauskam, also.
Als er dann mal was sagen durfte.
Nee, ja, was ist denn danach passiert?
Er stieg diese Treppe runter und umarmte Jeff Bezos. Da muss ich sagen, hatte ich schon ein bisschen Pipi in den Augen, weil also das fand ich schon, ja, man wusste ja gar nicht, ob er es überhaupt überlebt, gell? Und dann kam er da raus und war eben sichtlich ergriffen und dann wollte er halt was, wollte was sagen. Also die Kamera war ja auch gleich da und hat ihn reden lassen. Jeff Bezos stand so neben ihm und er wollte halt jetzt seine Erfahrungen davon, wie das war, da oben zu sein. Und man hat schon gesehen, er war super ergriffen, hat auch ein bisschen geweint und so. Und Jeff Bezos hört ihm so irgendwie 20 Sekunden zu und dann musste er aber sich doch abwenden, kommentarlos, weil nämlich irgend so ein blödes Instagram-Girl mit Shampoos kam. Weißt du, wer die war, Bob?
Keine Ahnung. Blöde, war mir auch zu egal.
Du kennst doch die ganzen Instagrammerinnen, oder? War das nicht deine Aufgabe hier? Instagrammerin. Server und Instagram, das ist doch deine Aufgabe, oder?
Ja, genau. So ganz blöde, kann ich nicht.
Die dauern so... Dauernd so Party, er hat mir so, ja, ich will jetzt Party machen, wuhu, wah. Ja, er hat immer solche Töne gemacht und mit Shampoos rumgespritzt. Und ich dachte, ey, Mädchen, was willst du hier, ja? Hier, lass Captain Kirk bitte was Vernünftiges sagen dazu, weil, ja, reden kann er halt, er ist halt Schauspieler. Und das konnte man schon in den ersten 20 Sekunden hören, dass es wirklich, dass es Hand und Fuß hatte, wie er das, also was er redet, vielleicht nicht was er redet, aber wie er was rüberbringt. Also er kann halt reden.
Er war schon so ein bisschen ergriffen und man merkte auch schon, dass er wahrscheinlich ins Labern kommen würde, was ja, dann am Ende, dann ja als das dann zum zweiten Mal durfte, dann auch so passiert ist. Aber eigentlich hat das dann doch irgendwie nach einer Minute oder zwei dann wieder abgebunden und hat irgendwie seinen Punkt gemacht. Und der war schon sehr ergreifend. Aber die Art und Weise, wie Jeff Bezos nicht mal ihm irgendwie sagt, du, Sekunde, machen wir gleich, eine Sekunde, wir müssen erstmal hier XY machen, sondern einfach irgendwie im Hintergrund ist irgendeine Tussi, die irgendwas spritzen will und Bezos dreht sich rum und sagt irgendwie noch so, I really wanna hear this oder so ähnlich und geht dann einfach weg. Und du siehst vorne diesen 90 Jahre alten Mann stehen, der einfach stehen gelassen wird. Und auf seine Füße guckt und dann noch so zu der Kamera. Er hat ja diese Rede eigentlich nicht an die Kamera adressiert, sondern Jeff Bezos hat ihn in Empfang genommen, als er aus der Kapsel rausgestiegen ist. Und fragt, wie war's? Und er wollte ihm seinen Eindruck geben, was ihn jetzt gerade so überwältigt hat. Und wollte ihm sagen, so, hier, das und das ist mir das, was ich nicht erwartet hätte. Was den größten Eindruck auf mich machen würde.
Ja, Moment, ich muss gerade mir den Shampoo spritzen.
Wait a minute, und weg. Und dann steht er da und denkt sich, fuck it. Da habe ich gedacht, so, weißt du, so ein rüpeliges Arschloch, dieser Bezos. Fürchterlich. Diesen alten Mann, also jetzt mal unabhängig davon, dass der Captain Kirk ist oder so, aber so behandelst du, das ist keine respektvolle Behandlung von einer anderen Person, das ist schon gar keine respektvolle Behandlung von einem 90-jährigen Mann. und auch nicht von einem von vier Personen, die gerade aus dem All zurückgekommen sind. Also
nö, das ist halt genau das, ich bin der reichste Mann der Welt und ich behandle alle so, dass sie es auch spüren.
Also es, weiß ich gar nicht, ob das so sein Gedankengut ist. Ich weiß, vielleicht ist er einfach so. Ich keine Ahnung.
Ja, klar.
Ich kenne ihn ja sonst nicht, aber ja.
Das geht halt Hand in Hand. Was da was gemacht hat, ist halt die Frage. Mm, mm.
Ja, stimme ich zu.
Also er hat keine Werbung für sich gemacht, gar nicht.
Nee, gar nicht. Und ich meine, irgendwann hat er ihn, dann kam er dann nach dem ganzen Champagner gespritzt, dann nochmal zurück und dann durfte er den Satz nochmal von vorne anfangen und das hat er dann auch sehr, also er hat dann nicht...
ein bisschen ins Schwadronieren gekommen.
Ja, aber meine Güte, ja.
Weil er halt ein 90-jähriger Mann hat gerade
also, eine super krasse Sache erlebt in dem Augenblick.
Ja, genau.
Ja. Was er im Wesentlichen gesagt hat, ist so dieses, worauf er nicht vorbereitet war, von all diesen ganzen Dingen, so krasse Beschleunigung und irgendwas, und dann fliegst du da hoch und dann ist es schwarz und irgendwie schwerelos, bla 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 bla. Konnte sich alles irgendwie vorstellen. Was er nicht hat kommen sehen, ist den Anblick oder dieses Gewahrwerden davon, wie dünn diese Atmosphäre, diese Schutzschicht, die uns am Leben hält, wie dünn die ist und dass es nur so eine dünne Haut auf der Erde ist und da drüber ist dann, und dann starrst du in dieses schwarze, in diesen schwarzen Tod über dir.
Und diese Bösartigkeit über dir.
Genau, und da drunten siehst du halt, wie diese super dünne Haut über der Erde liegt, die uns beschützt und unser Habitat ist, und wie fragil die aussieht von oben und so. Das darauf war er nicht vorbereitet und das hätte ihn voll, also ich hoffe, ich gebe das jetzt halbwegs richtig wieder, was er da gesagt hat. Genau. Und das hat man ihm wirklich, also es war keine einstudierte Rede, also schaut wieder hin oder her, der war wirklich in seinen Grundfesten bewegt. Und das Süßeste fand ich, und da komme ich jetzt fast selber Pippi in die Augen, wie er dann gesagt hat, I hope I never recover from this. So dieser Satz, der ist mir hängen geblieben, so dieses Gefühl, was er da hatte, das wollte er festhalten, I hope I never recover from this. Das wollte er mitnehmen und schon irgendwie süß, sehr süß und sehr krass.
Ja, ja. Eine Sache, die ihr mir vielleicht erklären könnt, er hat zweimal angesprochen, so dieses Thema Umweltfreundlichkeit oder Nachhaltigkeit oder irgend sowas. Also er hat so das so dargestellt, als hätte dieses Space-Projekt von Bezos, als hätte das irgendwas Umweltfreundliches. Wie habe ich das zu verstehen?
Die können doch die Raketen wieder nutzen, oder?
Ja, aber das allein ist doch auch nur, das ist halt ein gewisser finanzieller Aspekt, oder? Aber ist das wirklich relevanter Umweltschutz? Doch eigentlich nicht, oder?
Wenn es verbrennt, bleibt ja nicht viel übrig, ja.
Weil am Ende ist es doch...
Ist ja nicht so, dass da irgendwie, keine Ahnung, Mikroplastik oder sonst irgendwas ins Meer fällt, sondern es verglüht halt, so, ja.
Und am Ende ist doch, also ja, man kann sagen, ja, das ist eine Innovation und es senkt vielleicht die Kosten und und du hast auch weniger Abfälle und so, mag ja sein, aber am Ende ist doch Raumfahrt einfach das Gegenteil von Umweltschutz, oder? Also das ist doch,
ich nehme an, da ist eine Menge CO2 hinten rausgekommen aus der Rakete, das kann man sicherlich sagen. Habe ich auch
so ein Gefühl. Also jetzt nehmen wir mal so Sachen wie Sentinel und sowas, das ist natürlich in gewisser Weise im übertragenen Sinn Umweltschutz, gell? Weil das wird halt benutzt für sowas. Das ist halt, aber irgendwelche Schauspieler und weiß ich nicht, und reiche Säcke auf 100 Kilometer zu hieven, das ist halt, das verstehe ich nicht als irgendwas mit Umweltschutz zu tun hat. Also ist halt das Gegenteil davon. Deswegen hätte er geschwiegen.
Nein, wäre sind immerhin in der Wüste mit den, fahren sie ja mit den bisher unveröffentlichten SUV-Riesen-Pickup-Trucks von Rivian rum. Die sind immerhin elektrisch. Also immerhin das.
Immerhin, super.
Ole. Nein, also. Das ist irgendwie, das fand ich irgendwie lustig, diese Kooperation. Das war aber schon länger so. Dieser Rivian R1T, RT1, wie auch immer dieses Viech heißt. Irgend so ein komischer, absurder Riesenjeep.
Ja gut, das müssen sie halt, weil bei Tesla werden sie halt mit dem Tesla hingebracht, gell?
Genau. Ja, aber dann haben sie halt so einen Hersteller, der ein Auto hat, was du aber noch nicht kaufen kannst. Oder vielleicht geht es mittlerweile, aber sie sind auf jeden Fall schon damit rumgeeiert, als man den noch nicht kaufen konnte.
Weiß man eigentlich was über die anderen drei, vier Leute, die da mit drin geflogen sind?
Der eine war der erste reine Australier überhaupt, der im All war. Und
was ist denn ein unreiner oder ein reiner Australier?
Naja, australischstämmige Amerikaner waren wohl schon mehr drin.
Okay.
Und
können genau, wir manche waren auch noch nicht
stuben rein. Manchmal ist es wirklich schade, dass wir keine Titel für unsere Podcasts haben, die einfach nur, also dass wir da immer nur den Filmnamen hinschreiben. Folge 700. Unreine Australier. Bam, Titel. Einfach.
können wir doch jetzt einfach mal in Folge 700 machen.
Um Gottes Willen.
Nein.
Und dann war eine, die wohl aus dem
Call me unreiner Australier, was?
aus dem Team von diesem Blue Horizon oder wie die heißen?
Blue Origin, ja.
Blue Origin,
die ist glaube ich ganz im Vorstand oder so oder Forschungschefin oder irgendwie so oder
genau,
Engineering.
Richtig, genau. Die und dann halt noch ein paar ganz reiche Säcke.
Es waren vier Leute drin, ne? Zwei Kunden, William Chatner und die eine sozusagen aus der eigenen Firma. Genau,
die hat die auch irgendwie, ich habe ich so verstanden, dass die praktisch der Captain ist da, oder? Also das ist immer eine, ich weiß nicht, wie weit irgendwelche Instrumente bedient werden müssen, aber also sie,
nee, gar nicht, das glaube ich. Vollautomatisch, so habe ich irgendwo gelesen, dass sie da gar nichts machen müssen.
Was kostet das eigentlich, wenn ich damit fliegen will?
Wenn du William Chatner bist oder wenn du einer von den reichen Säcken bist, die nicht mal einen Wikipedia-Eintrag haben?
Ja, genau.
Naja, ich habe über den jüngsten, den sie ja auch hier kurz promoted haben, der glaube ich letztes Mal mitgeflogen ist, der jüngste, der jemals im All war, ein 18-Jähriger, der hat es ersteigert, oder sein Vater hat es ersteigert bei irgendeiner Auktion. Also theoretisch ist das nach oben offen. Ich weiß nicht, ob es da Festpreise gibt. Bin ich nicht informiert.
Nee, aber meine Tochter hat, nachdem wir jetzt so viele Raketenstarts in den letzten Monaten geguckt haben, mir jetzt irgendwann erzählt, dass sie gerne, wann wir denn jetzt endlich mal Urlaub machen, so dass wir einen Raketenstart angucken können.
Wow.
Es hat gerade so mit einem so einem Satz am Abendessentisch werden dann mal so die Urlaubsfinanzpläne neu sortiert und du dann denkst so, wow, das, also Kind, ich erfülle dir ja gerne jeden Wunsch, aber ich bin schwierig. Was kostet ein Flug nach Kourou? Keine Ahnung, in die USA möchte ich gerade nicht.
Aber in Kourou kommst du wahrscheinlich auch kaum, ohne irgendwie in den USA zwischenzulanden.
Muss ich wenigstens nicht einreisen.
Meine möchte ab nächster Woche bei der Feuerwehr arbeiten.
Oh, das ist auch gut.
Gesagt, sie möchte jetzt zur Feuerwehr gehen. Feuerwehr ist gut, ja. Oder? Wenn ich groß Feuerwehr arbeiten. Ah, ja.
Okay. Oh, ich muss noch ein bisschen Hass loswerden.
Über William Shatner?
Nee, die eine Kommentatorin, ich glaube, die war auch von Blue Origin, die rechts saß. Ich meine, ihr wisst, ich mag das amerikanische Englisch nicht. Ich muss sagen, heute während dieser Dings habe ich es noch mehr verabscheuen gelernt. Warum sagt die immer Astronauts? Die sagt nicht Astronauts, sondern Astronauts. Es war eindeutig. Ja,
wenn die verglühen, werden sie zu Asche. Also, nein, keine Ahnung.
Ash, immer Ash. Wir haben jetzt neue Astronauts. Ich so,
was? Harter Sprachfehler. Hab ich
gar nicht verstanden. Harter Sprachfehler, ja, genau. Aber es hat schon zu ihrem restlichen Amerikanisch gepasst. Es war, ich finde das so schrecklich. Deswegen, ich kann amerikanische Filme nicht mehr im Original schauen. Ich habe ja noch nicht sehr viel im Original geschaut, aber ich kann es immer weniger, weil mich stört es so, dieses verschliffene Englisch. Ah. Ich habe neulich ein Interview gesehen von Kate Beckinsale. Ganz erfrischend. Also die ist ja Britin und die spricht ganz, ganz angenehm, ganz toll. So kann Englisch halt auch sein. Naja, oder halt Astronauts.
Das Lustige ist, dass das bei mir total andersrum ist. Also
ja, ich weiß, dass das beim Stefan ja auch. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann verstehe nicht, wie man dem amerikanischen Englisch irgendwas abgewinnen kann. Es ist mir vollkommen die Fühlung.
Ja, bei mir ist es mindestens der Schüleraustausch in der 10. Klasse plus der Besuch bei Tim Morrison einfach, der das für mich so positiv prägt und das also von daher, das ist einfach von daher so So.
Bei mir ist es der, ja, wenn, der Englischlehrer der Tim, in der Oberstufe. Der Herr Adair, ein Amerikaner, der immer so gesprochen hat, als ob er einen Kaugummi zwischen die Zähne hat. Und ja, auch nicht ja wirklich Deutsch kennen konnte und einem eigentlich die ganze Zeit nur so gesprochen hat, wie der alte Ami Rick Delight of Radio Bob. Und so. Und der hat mir in den prägenden letzten drei Schuljahren Englisch beigebracht und dann noch dazu MTV und irgendwie.
Ja, wir hatten einen Mineralogie-Professor im Studium, Professor Alan Woodland, der, ich glaube, Kanadier war, ich bin mir nicht ganz sicher. Und der hat auch sehr lustig, also halt Deutsch mit amerikanischem Akzent gesprochen. Es war schon lustig und auch sympathisch und so. Aber es ist halt Deutsch mit amerikanischem Akzent, ist vielleicht besser als Englisch mit amerikanischem Akzent. Wir haben uns immer sehr drüber amüsiert, wenn er statt Gewichtsprozent Gewichtsprozent gesagt hat.
Wann genau?
Erwachsen.
Gewichtsprozent. Ja, kommt dauernd. In der Mineralogie kommt dauernd Gewichtsprozent.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja, okay, ja, Mineralogie, ich, ja, okay.
Wir, noch ein Sendungstitel, Mann, oh Mann. Folge 700, Gewichtsprozent.
Ja. Ach ja.
Kriegst du das
ja,
in den Artikel rein, Christoph?
Das werde ich noch reinschreiben, ja. Das werde ich, Gewichtsprozent, was war das andere, was ich noch reinschreiben muss?
Unreiner Australier.
Richtig. Ja, und wenn der Tim Morrison, klar, wenn wir bei denen sind oder die bei uns, das ist auch, klar, das finde ich sympathisch, wie die reden und so, aber das ist dann diese Personen sind dann für mich sympathisch und dann ist es auch sympathisch, wie sie reden. Aber wenn ich in einem amerikanischen Film das höre, wie halt Bruce Willis oder weiß der Teufel wer, boah, das nervt mich. Das ist,
für mich ist es halt normal. Also ich empfinde halt, wenn ich britisches Englisch höre, ist das für mich naja, nicht unnormal, weil ich höre schon ein paar BBC-Podcasts und Kermit und so, aber das ist die Ausnahme. Das Normale in Airquotes jetzt, normale Englisch, was ich so höre in ganz vielen Podcasts, in ganz vielen Filmen und eben in meiner Schulzeit und mit privaten Kontakten und, ist amerikanisches Englisch. Und das ist so die Baseline. Und dann kommen die Briten und sprechen irgendwie komisch. Und sympathisch komisch, aber komisch. Und aber die Baseline ist amerikanisches Englisch für mich. Und ich bin mir bewusst, dass das historisch andersrum ist, aber bei mir funktioniert es halt so. Und deshalb ist es für mich einfach, das fällt nicht auf. Das, ich höre amerikanisches Englisch, das ist halt, die sprechen halt so und das ist so
Englisch. Ich war halt nicht wie der Stefan, als Schüler in England und nicht in Amerika. Und war erst als im Studium in Amerika und auch erst einmal. Also ja, vielleicht, ich kenne halt Amerika auch eher aus Filmen tatsächlich.
Damals. Ist bei mir genauso. Ich war weder noch, ich meine, ich bin ein Aussie-Kind, ich war jetzt nicht zum Schüleraustausch in Novosibirsk, das ist mir erspart geblieben. Aber insofern, ich war weder in England zum Schüleraustausch noch in den USA. Und tatsächlich war ich noch nie in den USA, sondern nur in England, wenn ich jetzt so von meinen Reisen zurückschaue. Aber trotzdem, so was Konsum von Sprache angeht, wo ich das so aufsauge, ist amerikanisch die Norm. Ist vielleicht bedauernswert, aber so ist es.
Ja, ich bin jetzt einfach über 40, bin jetzt ein alter weißer Sack. Ich kann mir das jetzt leisten, so
jetzt ein bisschen
anti-amerikanisch zu werden. Genau, ich bin jetzt, ich werde jetzt grumpy, sagt man, glaube ich, oder?
Polemisch. Schließ die Kette wieder zu Grumpy Cat aus dem ersten Film.
Genau. Genau.
Ja.
Haben wir denn noch?
Seid ihr bereit? Ja, aber hallo.
Ach Gott.
Jazzwitz der Woche. Man hat schon viel Zeit während des Jingles, oder? Der geht
ja
immer noch 8 Sekunden.
Glück, ich habe es gerade so geschafft. Ich muss ja mein Handy erst hernehmen und dann Google Docs.
Ich genieße das immer sehr. Ich hab mich runtergedreht, habe herzhaft gehustet und dann wieder hoch.
So. Warum gibt es mehr Jazz-Pianisten als Trompeter? Hast du schon mal versucht, auf eine Trompete ein Bier abzustellen?
Ich habe die ganze Zeit nach Geld überlegt, aber das ging nicht.
Nee, ist Alkohol.
Ich glaube, ich habe ihn nicht mal verstanden, aber okay.
Naja, es ist halt sinnvoller, ein Klavier zu haben, weil man da ein Bier abstellen kann. Das ist ja das einzige Relevante.
Ach so. Aber es ist viel teurer. Aber der hat doch kein Geld. Egal. Man soll die Witze nicht hinter. Du musst sie auch nicht erklären. Witze genau. Erklären ist ihr Tod.
Eben. Und du nötigst mich dazu. Toll.
Ja, na, ich höre schon auf. Ich nehme alles zurück. Toller Witz. Nächstes Thema.
Das war ein guter Witz.
Christoph, du bist so lustig. Ha, 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 ha.
Genau.
Was haben wir noch? Ja, natürlich. Was schauen wir nächste Woche?
Sind wir schon da?
Robert, bist du bereit oder brauchst du noch irgendwie?
Ich bin, noch über nein, alles gut.
Sag Bescheid. Also wir haben noch Themen, sicherlich. Christoph, haben wir noch Themen? Irgendwas, über das wir reden können, während der Bob
kein Problem.
Sich einen anderen Film raussucht?
Nein, alles gut. Ich hab 5 Filme zur Auswahl. Bitte?
In welches Portal müssen wir denn uns begeben?
Ach so, in Prime müsst ihr euch begeben. Aha. Und jetzt könnte ich einfach einen wählen oder ich könnte euch 2 zur Auswahl stellen.
Ja, das habe ich auch schon probiert, das ging ganz schön schief.
Wollt ihr in das klassische Genre, was Bob immer wählt?
Nein.
So immer
japanische Filme? Koreanische?
Actionfilm.
Den klassischen Actionfilm, wo ein stupider Held irgendwen rächen muss, so I got a particular set of skills, so in die Richtung. Oder wollt ihr so ein bisschen was, was auch so in der schon irgendwo in der Action-Geschichte so ein bisschen drin ist, aber dann doch vielleicht ein bisschen feingliedriger aufgehängt ist. Aber ich habe sie ja beide auch noch nicht gesehen, ich weiß es nicht so genau.
Ja, unbedingt den feingliedrigeren, ist doch klar.
Den feingliedrigeren, okay, dann schauen wir was mit Gary Oldman, wie wäre es damit?
Ja, gerne.
Bin gespannt. Gary Oldman
ernsthaft? Haben wir auch magst du,
dieses Jahr, gell?
Magst du Gary Oldman nicht, Stefan?
Ich glaube, ich habe zu oft schlechte Filme oder ärgerliche Filme mit ihm gesehen.
Echt? Bei mir ist Gary Oldman total positiv besetzt. Und das passt natürlich irgendwie,
und Kate,
weil auch
Beckinsale,
hier Army Hammer wieder drin ist.
Ach nee.
Kate Beckinsale, weiß ich nicht.
Nee, Crisis. Sah ähnlich aus. Ja, dachte ich mir. Army Hammer, ja super, das passt ja toll.
Das passt dann insofern
denn die
toll,
Dame?
Ja.
Das ist nicht...
Evangeline Lilly? Wahrscheinlich. Also, wir schauen Crisis auf Amazon Prime von 2021, also sehr aktuell. Mhm. Mit Gary Oldman, Armie Hammer und Evangeline Lilly. Krimi-Drama ist die Beschreibung. Und der Film, der euch von der Schippe gehüpft ist, wollt ihr den wissen oder soll ich den beim nächsten Mal
nehmen? Unbedingt. Nein. Erzähl.
Es wäre Honest Thief gewesen mit dem unvermeidlichen Liam Neeson in der Hauptrolle. Den werde ich natürlich trotzdem gucken, weil es ist ein Liam Neeson-Film und ich muss ihn sehen.
Oh Gott,
weil ich einfach das ist einfach Klassiker. Ich muss einfach
extrem
alle,
generisch.
Ja, ich muss aber alle Liam Neeson irgendwie Tombstone Puncher, sowieso Puncher, Train Puncher, irgendwas Filme gucken und
aber der ist auch älter, wir haben den neueren jetzt gewählt, das ist gut.
Ihr habt den neueren gewählt, ja, aber der ist 2020, der wäre auch im Rahmen gewesen.
Gerade noch drin, ja.
Ja.
Beide keine
Stefan ist nicht, gute Stefan ist nicht begeistert.
Och, um die 6. Ach doch.
Doch, 6,0 auf der IMDb kann man gucken, also.
Ja,
ist eine 6, 6 redet vorne
der,
oder höher.
Der Bob eine halbe Stunde begeistert drüber, gibt dann 4 Punkte.
Ja, läuft. Genau.
Ich fand das so lustig, weil ich wieder, als ich das gehört habe. Also, ja, das gut. So. Der Christoph gibt irgendwie 9 Punkte. Ich weiß nicht, was draus zu setzen. Der Bob so, so weit gehe ich nicht. 6. Wie 6? Was denn das? Also.
Was war das für ein Film?
Major Grom.
Major Grom.
Major Grom fand ich super.
Ey, muss ich nochmal anhören. War ich ja gut drauf.
Sau lustig. Okay.
Tja.
Irgendwann
müssen wir daraus mal eine Liste machen, wie wir diese Filme alle so gerankt haben. Ich will gar nicht wissen, was da auf Platz 1 steht. Da steht Hamilton mit 10 Punkten und dann noch irgendwas anderes mit 10 Punkten. Und ganz oben steht irgendwas, wo Martin mal 11 Punkte gegeben hat und dann.
Aber dass wir alle durchgehend 10 Punkte gegeben haben?
Es gibt manchmal solche, so wie Hamilton. Und ich glaube, wir hatten noch einmal einen, wo wir extrem viel, aber 10 Punkte glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht mal bei Hamilton haben wir alle 10 gegeben, oder?
Ja, doch. Irgendein armes Arschloch müsste sich halt mal hinsetzen und 700 Folgen.
Kann man das nicht irgendwie scrapen? Nee, gell?
Du hast mal behauptet, das kann man skripten.
Ja, kann man wahrscheinlich auch, aber müsste halt einer programmieren. Stefan, du hast doch Elternzeit.
Ja. Ja, das heißt aber nicht, dass ich den ganzen Tag rumsitze und nichts tue.
Echt nicht? Oh, dann ist es ja viel schlimmer.
Der Bob hat nur 9 gegeben bei Hamilton. Du hast unsere...
Was? Echt? Krass.
Das ist kaputt gemacht. Das wir halt, werden nie wieder einen Film haben, der jetzt
mit
gut
dem,
ist.
Mit dem Scrapen ist halt blöd, dass da irgendjemand immer Präsentator dahinter schreibt. Sonst könnte man das einfach nach Stefan Doppelpunkt suchen.
Ja, du suchst nach Stefan und dann suchst du nach dazwischen irgendwelche Zeichen und hinten irgendwas, was auf x, y geht. Das
da musst du halt nach 6 Leuten suchen und nicht nach 3. Das ist jetzt auch nicht
Linebreak, so. Das ist so ein bisschen regulär.
Ja, aber wir wollen ja auch,
geht schon.
Auch alle anderen drin haben.
Ja, das ist ja immer gleichartig formatiert mit Aufzählungstext drumherum und so. Das kriegt man schon. Ja. Wenn ich mal Zeit habe, skripte ich da mal was zusammen. Also nie. Ja. Oder wenn meine Kinder älter sind, irgendwann mal Folge 1200 haben wir das dann.
Ja, wir haben aber, glaube ich, diese Bewertung. Haben wir das immer schon gemacht? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht.
Keine Ahnung, müssen wir mal.
Im Zweifel wäre es schon gut, wenn wir einfach die erfassen würden, wo es so ist. Das sind mit Sicherheit auch 500.
Also, ja, das stimmt.
Das würde sich schon... Ich habe auch immer bei so manchen Sachen, wo wir irgendwas geändert haben, habe ich immer gedacht, man müsste die Alten dann alle nachpflegen. Aber wenn man das einfach mal so 6, 8 Jahre ruhen lässt, ist dann auch irgendwann egal. Man kann bei so einem Podcast, der 700 Folgen geht, kann man einiges aussitzen, habe ich gemerkt. Plötzlich stellt man fest, nö, ach, das machen wir doch schon seit 500 Folgen, ist doch gut, das ist doch egal, ob die ersten 200 das nicht haben.
Bob, du hast am 18. Dezember 2008 geschrieben, dass es eine Sneakpot-Gruppe bei StudiVZ gibt.
Ja, die ist wohl mittlerweile auch weg. Wie hast du das denn jetzt gefunden?
Ich habe irgendwie versucht, alte Folgen zu finden, aber ich glaube, man kann hier immer nur in die alten Artikel reinspringen und ein Artikel ist...
Ach so,
Da haben wir am Anfang immer Artikel geschrieben... Wenn eine Folge verspätet, hier ist Sneakpot 63 verspätet. Ja, es ist ja Ursache Fehlpass Super Bowl. Was?
Ja, das ist, wenn du übers Archiv gehst. Das Archiv wertet nur Artikel aus. Das stimmt. Weil mittlerweile durch Podlove, also früher bei dem alten Plugin, was wir verwendet haben, Podpress, war eine Folge eines Podcasts tatsächlich das, was WordPress auch als einen Artikel sieht. Seit wir Podlove verwenden, ist das ein Custom Post Type, wie es so schön heißt, nämlich der Custom Post Type Episode und der ist ungleich Artikel und deshalb werden die getrennt gelistet und unser Artikelarchiv geht nur auf die Artikel und wenn du die Episoden sehen willst, dann musst du oben auf unserer Seite auf Episodenarchiv klicken oder Sendungsarchiv heißt es. Und da findest du dann alle Sendungen.
Also Folge 73 habe ich jetzt zufällig rausgesucht, Beverly Hills Chihuahua. Da gab es Punkte. Christoph hat einen gegeben, Martin 3, ich auch einen.
Boah, war ein richtiger Erfolgsfilm. Aber wenn was Beverly Hills Chihuahua heißt, dann erwartet man auch nicht mehr, oder?
Das war doch mit DJ Bobo, oder?
Ja, ja. Oh, ja. Folge 43, Tropic Thunder, auch Punkte drin. Also offensichtlich haben wir das schon mindestens 600 Folgen lang oder mehr. Da würde sich schon eine ordentliche Tabelle ergeben. Ich muss da mal was skripten. Jetzt habe ich Bock drauf. Jetzt habt ihr mich.
Radio Rock Revolution.
Und dann 10 Punkte. Aber dann nicht die Summenpunkte, sondern den Durchschnitt immer, oder? Ja klar. Alles andere ist ja Quatsch.
Nee, jeden Einzelnen, oder?
Jeden Einzelnen, ja.
Hä, wie jeden Einzelnen?
Von ja, man könnte so eine Tabelle machen, wie viel, also Top-Filme von Christoph, Top-Filme von Claudia, Top-Filme von Stefan, Top-Filme Robert, ja, Top-Filme Martin.
Aber dann kann man schon auch den Durchschnitt noch machen, oder?
Und dann irgendwie Top-Filme Sneakpot oder so, ja, könnte man machen. Keine Ahnung. Ist viel Arbeit. Klingt nach Arbeit, aber wäre sehr lustig.
Ja.
Wir kommen schon wieder ins Philosophieren. Ist ja aber auch Folge 700, haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt, ne? Schon wieder eine runde Zahl.
Schon wieder? Letztes Mal vor 2 Jahren.
Ja, ja eben, schon wieder.
Genau.
Ja, in einem Jahr haben wir schon die 750. Das ist ja mal eine runde Zahl. Also, jedenfalls eine Jubiläumszahl.
Ja, genau. Im Moment kann man ja keine Leute sehen, sonst hätten wir vielleicht doch nochmal versucht, irgendwas zu organisieren. Das war schon schön bei der 500 mit Gästen und so. Das hat echt viel Spaß gemacht.
500 ist schon wieder 4 Jahre her. Irre.
Ja.
Das war sehr unterhaltsam. Ja, 700 jetzt halt einfach so pandemische Remote-Sendung wie die anderen 150 vorher.
Genau. Nicht mal wir sehen uns. Sondern alles.
Genau.
Alles
das, nur dass wir zusammen Kabel. Mal an einem Ort aufgenommen haben, ja, die 500 und davor?
Ne, danach vor allem.
Genau, danach vor allem, das stimmt, ja.
Danach null, oder?
Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Haben wir vielleicht mal beim Bob aufgenommen? Ich kann mich erinnern, wir haben irgendwann mal beim Bob aufgenommen, aber.
Ja, aber das war Cockpot.
Nee, das war Cockpot. Der
Cockpot und noch früher wahrscheinlich.
Ah.
Keine Ahnung.
Schwierig. Ja, sollten wir mal wieder machen.
Ja.
Wird dann technikmäßig wahrscheinlich die totale Katastrophe, weil da keiner mehr darauf vorbereitet ist. Das hier ist einfach jetzt mittlerweile super eingespielt und
ja,
sauber, kein Übersprechen von irgendwelchen Spuren, keine Echos von der anderen Spur auf dem bei einem mit drauf. Ja. Läuft. Und seit ich jetzt dieses Kabel gelegt habe, hier, das ist ja fantastisch,
oh.
Wie wenig wir unterbrochen werden, seit ich dieses Kabel verlegt habe. Bisschen stolz auf mein Kabel. Sieht ein bisschen scheiße aus an den Stellen, wo es durch die Tür geht. Aber ich habe irgendwie sowas wie 160 Kabelklipse verklebt und ungefähr 50 Meter Kabel verlegt.
Ja, und wie hast du das bei den Türen gemacht? Hast nichts angebohrt oder so, oder?
Nee, ich habe so ein Kabel gekauft, was flach ist. Also so ein
Was
man Cat7, so falten kann, so. Cat7 Ethernet Flachkabel. Und das biegt sich nicht so gern, aber es ist so flach, dass es unter den Türen durchgeht. Also die Tür selbst zum Boden hat bei mir so ein paar Millimeter Spiel und die paar Millimeter reichen aus, dass das Kabel da drunter passt. Und dann musste ich es mit den Clipsen halt so an den Boden kleben, dass es flach am Boden ist und dann schwenkt die Tür da einfach drüber. Und dann muss es halt um den Türstock drum und dann auf der anderen Seite am Türrahmen hochlaufen und dann oben über den Türrahmen drüber und dann so immer auf den Fußleisten entlang und hinter den Schränken vorbei und noch über eine Tür drüber und noch durch eine zweite Tür durch und dann noch irgendwie an der Balkontür vorbei und irgendwann kommt es dann beim Router an. War eine Menge Arbeit. Ich habe so ein paar Stunden auf den Knien verbracht, aber bisher hält es absolut perfekt, so wie ich es verklebt habe. Also es hat sich nirgends irgendwie so ein Clips abgelöst oder so. Es ist alles noch genauso, wie ich es angebracht habe. Und seitdem nahezu perfekte Verbindung hier, absolut abbruchfrei. So ein Kabel ist halt doch was anderes als eine Powerline-Verbindung.
Ja, das stimmt.
Ja, und ich habe mein Netzlaufwerksspeicherding hier aus dem Arbeitszimmer verbannt. Es steht jetzt im Flur auf dem Schrank. Ich hätte 50 Meter Kabel in einem Kabel verlegen können, vom Arbeitszimmer bis ins Wohnzimmer. Das wäre mir aber irgendwie zu risikoreich gewesen. Also habe ich zwei Kabel gekauft, 1,20 und 1,30 Meter lang. Und die treffen sich jetzt im Flur oben auf dem Schrank. Und dann habe ich dort einfach noch einen Switch hingelegt und habe dort das Network Storage Ding hingestellt. Das kann da in Ruhe mit seinen Festplatten vor sich hin brummen und lüften und machen und tun. Ist halt im Flur, interessiert da ja keinen Menschen. Da ist halt sonst nichts, aber da gibt's halt Strom und da treffen sich diese zwei Kabel und dann steht das Ding jetzt halt da. Und seitdem ist hier bei mir im Arbeitszimmer, wenn man so ruhig vorm Computer sitzt, das Ding, was normalerweise unterm Schreibtisch gestanden hat und immer so ein leichtes Rauschen von sich gegeben hat, ist jetzt auch weg. Auch sehr praktisch. Mehr Ruhe.
Ja, ich bin ja auch seit einiger Zeit hier mit Kabel unterwegs und jetzt ist nur noch mein Computer, mein ständig überlasteter Computer ein Problem, aber es ist schon besser geworden durch das Kabel, muss man schon sagen.
Ja, aber trotzdem ist es so, wenn du eine Webseite aufrufst, können wir dich fast nicht hören, gell? Das ist echt krass.
Ja, aber das liegt nicht an der Bandbreite, sondern es liegt daran, dass der Computer dann irgendwas rödelt.
Ja.
Absolut, also die Verbindungsstabilität ist durch dein Kabel besser geworden und jetzt durch meins nochmal. Also das muss man schon so feststellen, ganz klar.
Ist auch schön, dass wir dafür 700 Folgen brauchen, um das herauszufinden. Aber gut.
Es ist jetzt nicht so, dass wir in den 700 Folgen immer alle konstant ja. am selben Ort, in denselben Umgebungen gewohnt hätten. Also.
Ja, und getrennt voneinander aufgenommen. Ja.
Ja. Naja.
Ja.
Genug Schabernack für Folge 700, ja. würde ich sagen. Ich übernehme jetzt mal hier meine Rausmoderationsrolle. Ich glaube, wir hatten nicht nur mehrere Sendungstitel in dieser Folge, also die unreinen Australier oder wie die hießen, und das andere habe ich schon längst verdrängt. Die Gewichtsprozente. Ja, sondern noch viel mehr kontroverse Dinge. Also speziell haben wir, glaube ich, aufgerufen, dass wir bitte für unsere Meinung zum Thema Call Me By Your Name.
Genau. Erklärt uns, was an dem Film so gut sein soll und warum der nicht hochproblematisch ist.
Oder stimmt uns zu oder erzählt uns, warum das neue Comedy-Special von David Chappelle scheiße ist oder was euch sonst noch so auf dem Herzen...
Ich hab's auch der Hälfte gesehen.
Ich hab's auch gesehen und das machen wir jetzt nicht auf das Fass.
Nee, um Gottes Willen.
Ich hab's, glaube ich, sogar komplett gesehen. Genau. Die Kommentare auf sneakpot.de. Das hier war die Folge 700. Ist eine leicht zu merkende Zahl. Und da unten wartet die Kommentarspalte auf euch und wir warten auf eure Kommentare. Nächste Woche schauen wir Crisis und da dürft ihr gerne wieder einschalten. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss. Silenzio Bruno.